Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute zu meiner Linken sitzt der gute Yves von Moviepilot und jetzt kann man es ja auch sagen, der Yves von Nerd und Kultur. Hallo Yves.
Trotzdem, meine ersten Podcast-Erfahrungen habe ich mit dir und ich bin immer, immer glücklich, mit dir über alles in dieser wilden Film- und Serienwelt zu bequatschen.
Und eigentlich hätte heute noch der liebe Daniel dabei sein sollen. Der ist leider krank, deswegen Daniel, gute Besserung von uns, werd schnell wieder gesund.
Gute Besserung, mein Alita Battle Angel Buddy.
Stimmt, ja genau, das hat euch irgendwie sehr verbunden.
Total, ich kam aus der PV raus und wir waren die Einzigen, die meinten, der ist richtig gut. Und alle meinten, joa, also, nee, der ist doch mehr als joa, keine Ahnung, also ich verteidige den Film bis zum Ende.
Ich fand ihn auch nur so, ja, aber
okay. Deswegen bist du auch nicht mein Alita.
Ja, genau. Ja. Wir wollen heute aber über was ganz anderes sprechen. Und es ist lustig, wir sind heute an so einem Punkt angekommen, wo wir in unserem Leinwandliebe-Redaktionsmeeting echt mal gedacht haben, so, boah, irgendwie so Kino ist gerade nicht so viel, worüber man jetzt groß reden könnte. Also wenn ihr das jetzt hört, startet aktuell gerade Boss Baby 2, dann irgendein weiterer Actionfilm mit Liam Neeson namens Ice Road und der einzige Film, der mich so ein bisschen interessiert, dieser neue Ridley Scott Film The Last Duel mit Adam Driver und Matt Damon. Aber deswegen haben wir uns gedacht, machen wir mal wieder was anderes, reden wir mal über Matrix, weil Matrix 4 steht in den Startlöchern, kommt Ende des Jahres noch in die Kinos. Wir haben vor kurzem, gab es ja den ersten Trailer, wir werden nachher auch noch ein bisschen über Matrix 4 sprechen und was wir uns davon erwarten, was so unsere Befürchtungen sind, ob das gut werden kann. Und wie gesagt, deswegen war Daniel eigentlich hier geplant, weil wenn ihr ihm auf Instagram folgt, er hat, nachdem der Matrix 4 Trailer rauskam, hat Daniel ein Foto gepostet mit seiner kompletten Matrix-Sammlung. Und dieser verrückte Daniel, das ist natürlich lieb gemeint, Daniel, ne, hat offensichtlich jede Special Edition, Sonderedition zu Matrix 1, 2, 3, Animatrix mit Figuren und was weiß ich nicht. Dieses Foto war voll mit Matrix. Total verrückt.
Ich liebe sowas. Ich habe Respekt vor sowas.
Ich auch. Ich finde es großartig. Ja, ja.
Aber selbst ich suche noch ein paar meiner sogar Guilty Pleasure Franchises, suche ich immer noch als komplett Blu-ray-Boxen hier und da mal im Internet. Und immer wenn ich sowas finde, schlage ich direkt zu. Ich kann nicht fassen, wie viel Geld ich ausgegeben habe, um die Scream Collection zu holen. Alle vier auf Blu-ray. Meine Güte.
Ja, ja, ja. Sammeln ist ein teures Hobby.
Ja.
Da kann Daniel wahrscheinlich ein Lied von singen und das wird er uns bestimmt auch irgendwann nochmal in Ruhe erzählen können. Ja, aber wir wollen jetzt über Matrix reden. Matrix 1 kam 1999 in die Kinos, dann Matrix Reloaded und Matrix Revolutions kam 2003 im Abstand von, glaube ich, so einem halben Jahr. Weil die dann ja auch direkt back-to-back gedreht wurden. Regie sind die Wachowski-Geschwister. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit Matrix 1. Das ist ja wahrscheinlich so eins der einschneidendsten Kino-Film-Erlebnisse, die man irgendwie so draußen gehabt haben kann. Und ich weiß, Yves, du hast eine sehr lustige Geschichte, warum du Matrix irgendwie zuerst nicht im Kino gesehen hast, oder?
Mehrere. Erstens, ich war nicht alt genug. Ich durfte ja nicht rein. Okay. Aber während ich ganz heiß war auf Star Wars Episode 1, sind viele Ältere, also auch mein Bruder, in diesen seltsamen Keanu Reeves Film gegangen. Mhm. Und Keanu Reeves, ich meine, ja, gerade war noch so ein wenig der Resthype da von Gefährliche Brandung und von Speed. Mhm. Aber so ein Sci-Fi-Film mit Keanu Reeves, gerade so ein Genre-Film, ich meine, ich erinnere mich gerne an seine sehr lustige Performance in Bram Stoker's Dracula. I know where the bastard lives. Und ich so, oh, okay. Und ich habe nur den Trailer zu Matrix damals gesehen und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Weil die Trailer damals, manche Trailer, waren noch wirklich vage. Ich dachte, die Matrix wäre diese seltsame Flüssigkeit, die seinem Arm hochläuft. Das dachte ich, ja, das ist die Matrix, okay. Das ist so Event Horizon Style, irgendwie sowas. Und alle haben nur über diesen Film geredet. Über Episode 1 haben die Leute auch gesprochen, aber aus all den falschen Gründen. Jar Jar und hast du nicht gesehen. Aber Matrix war der Film mit Bullet Time und der wird dich fertig machen und du weißt nicht, was da auf dich zukommt, was das Action-Kino angeht, was den Sci-Fi-Mythos angeht und so weiter und so fort. Und ich musste wirklich warten. Ich habe das dann bei meiner Familie im Ausland das erste Mal auf DVD geschaut, weil es war die erste DVD, die sich mein Bruder geholt hat. Das haben wir dann, haben wir die PlayStation 2, glaube ich, dann dort connected, das reingeworfen. Und ich war fertig. Ja. Ich war fertig mit den Nerven nach dem Film.
Achso, was mir gerade einfällt, Spoilerwarnung, ne? Also wir werden jetzt hier recht frei über diese Filme reden. Ich glaube, jeder da draußen wird auch, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, weiß man, was die Matrix ist und worum es da geht. Aber ich will es nur noch mal gesagt haben, Spoilerwarnung, ne? Wir reden hier sehr offen über diese Filme. Und ja, Matrix, ich habe den damals mit meinem älteren Bruder zusammen im Kino geguckt. Und da kannte ich zu dem Zeitpunkt, war mir Keanu Reeves noch so überhaupt kein Begriff, ehrlich gesagt. Da hatte ich die ganzen Vorgängerfilme alle noch nicht gesehen. Das war so meine erste Berührung mit Keanu Reeves. Und ich war, dieser Film, also der war ja der Hammer. Und ich glaube, so alle, die den damals gesehen haben, irgendwie, das, ich weiß so wie, denn in der Schule so, oh, leben wir jetzt wirklich in einer Computersimulation? Oh, könnte das stimmen und so? Weil allein dieses Konstrukt dahinter, was die Matrix ist, dass wir halt, vielleicht sollten wir das, wir fangen anders an. Vielleicht sagen wir kurz, worum es eigentlich geht.
Okay, gerne.
Willst du?
Ich kann es gerne machen. Mach du. Im Film haben wir einen Protagonisten namens Thomas Anderson, so heißt er zunächst, gespielt von Keanu Reeves, der in einem sehr eintönigen Job arbeitet für so eine Computer-Software-Programmierungsfirma. Und er hat aber ein Doppelleben, er ist auch ein Hacker und ist da in der kriminellen Hackerwelt recht bekannt, kann aber nachts nicht schlafen, weiß nicht, woran es liegt und sucht nach Antworten für diese Leere in seinem Herzen und seinem Leben.
Und vor allen Dingen nach der Frage,
ja, was nach ist der Frage, die Matrix, was die Matrix, ne? Und kommt langsam in Kontakt mit einer mysteriösen Figur namens Morpheus und Trinity. Und Morpheus ist angeblich der gefährlichste Mensch der Welt. Da haben wir merkwürdige Agenten, und zwar was sind das, CIA-Agenten. Und warum können die so unglaubliche Sachen machen? Sind das Superhelden oder Aliens? Und warum jagen die eine Trinity, die auch solche Superfähigkeiten hat? Und sehr schnell finden wir heraus, dass die Welt, wie wir sie in diesem Film präsentiert bekommen, die auch ein Spiegel unserer Welt sein soll, die ist eine Lüge, die ist eine Computersimulation. Denn Menschen werden mittlerweile nicht mehr geboren, sondern gezüchtet. Die künstliche Intelligenz, die wir erschaffen haben, hat die Kontrolle über uns und hat uns wie in solchen Feldern eingesperrt. Und wir sind Batterien für die. Und während wir in so einer Art Wachkoma uns befinden, sind wir in der Matrix. Und es gibt aber eine Widerstandsbewegung. Und wir lernen in diesem Film nur die Crew der Nebukadnezar kennen. Und die hackt sich hier und da in diese Matrix ein. Und durch Upgrades und alles Mögliche können sie diese wundervollen Sachen machen. Und sie gehen davon aus, vor allem Morpheus geht davon aus, dass Andersons Charakter Neo, dass er der Auserwählte ist, der Messias, der die Menschheit befreien wird, der Jesus, der Moses, der
was auch immer.
Ja, genau.
Und ich finde es schon sehr cool, was du gesagt hast. Zum Anfang, wenn man diesen Film guckt und wirklich gar nichts darüber weiß, denkst du dir erstmal, was gucke ich hier gerade? So, also wir haben ja diese Eröffnungssequenz mit Trinity, wie sie dann auch gegen diese ganzen Polizisten kämpft, wo wir schon diesen coolen Kranich-Shot da von ihr haben mit und diese 360-Grad-Drehung mit diesem Slow-Motion, Bullet-Time und wie sie da durch die Gegend fliegen und was weiß ich nicht. Da hast du wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt gerade irgend so ein Comic-Film mit Superhelden und die haben es nur vorher nie gesagt, dass das sowas ist. Das fand ich schon immer sehr, sehr cool. Und was mir jetzt erst beim zweiten Mal so, oder beim erneuten Gucken so richtig aufgefallen ist, so bewusst geworden ist, gerade jetzt auch im Vergleich zu dem Matrix 4-Trailer, ist ja, dass dann wirklich überall immer dieser krasse Grünstich dir eigentlich schon verrät, was ist Matrix und was ist so die reale Welt.
Ja und nein, also das verrät er dir, aber weil wir anfangs ja eh nur die Matrix sehen, gehen wir davon aus, es ist einfach eine künstlerische Entscheidung der Macher hinter dem Film. Klar, ab, ich glaube, der 30-Minuten-Mark oder so, springen wir das erste Mal so in die richtige Welt und da fehlt dann dieser Grünstich. Aber bis dato bin ich immer davon ausgegangen, ja, das ist halt deren Style, das ist halt deren Filter.
Aber jetzt, wie gesagt, wenn man es halt weiß, ist es einfach so ein schönes Stilelement, was man mit reinnimmt, um halt diese Welt der Matrix aufzubauen. Und ich finde es auch cool, wie wir gerade zum Anfang, das ist ja wirklich so eine, du hast ja schon gesagt, so eine sehr trostlose Welt für zumindest für Thomas Anderson ist so, ne? Sein Job ist, er hockt in irgendeinem Cubicle vor irgendeinem Rechner und das war's so. Ne? Mhm. Und ich finde, selbst jetzt sieht man schön, wie sich auch die Welt für ihn so ein bisschen verändert, wenn er dann wirklich, wenn ihm bewusst ist, was diese wahre Welt ist. Und das sind so Elemente, die fand ich damals im Kino, hat mich das umgehauen. Und ich weiß, wir haben früher sogar im Philosophieunterricht an der Schule Platos Höhlengleichnis besprochen, also der Weg zur Erkenntnis über den Film Matrix, wo ich das erste Mal dachte, ja geil, das habe ich im Kino gesehen und jetzt kann ich das hier irgendwie so anwenden. Und das fand ich halt mega spannend. Vor allen Dingen, was ich auch immer sehr cool fand, dass dieser Film ja auch so ein bisschen diesen Cypher reinbringt, der ja quasi der Judas dieser Gruppe ist, der sie verrät. Und ich mag immer dieses Gespräch, was er mit Agent Smith hat, so nach dem Motto, ich esse gerade dieses Steak und ich weiß, dieses Steak existiert nicht. Ihr sagt mir einfach nur, dass es schön saftig, blutig und dass es mir gut schmeckt und so. Und trotzdem ist mir das lieber als die Pampe, die ich halt in der realen Welt essen muss. So. Und da steckt halt so viel drin, worüber man sich einfach auch so Gedanken machen kann. So, ne? Was ist am Ende, wofür würdest du dich entscheiden? Würdest du, wenn du all das weißt, die rote Pille nehmen oder die blaue Pille? Und
lässt man sich lieber angenehm anlügen und akzeptiert es, weil es angenehmer ist? Oder wehrt man sich und riskiert was? Und das sind sehr spannende Fragen. Wir hatten Matrix im Politikunterricht, wir hatten Matrix im Religionsunterricht, wir hatten Matrix im Philosophieunterricht. Witzig, weil es war auch wirklich in der Schule, weil der Film sehr viele spannende Fragen aufwirft. Und gleichzeitig ist er einfach auch ein sehr toller Genrefilm. Also er mixt so viele unterschiedliche Genre-Elemente. Die ersten 20 Minuten sind ein Cyberpunk Crime-Noir-Thriller schon fast, weil das ist auch ein bisschen Mystery. Wir wissen da ja noch gar nicht, da geht es noch gar nicht so richtig mit der Action los, abgesehen von dieser sehr spektakulären Eröffnungsszene. Wir fragen uns, was zur Hölle passiert hier eigentlich, wenn wir da diese Aufnahmen haben von dem Gebäude, wo es so richtig runtergießt. Ist das wie in einer alten Detective-Noir-Geschichte?
Ja, vor allem, du hast ja auch die Figurenkonstellation. Genau. Ne? Du hast Trinity so als die femme fatale, von der du nicht wirklich weißt, was ist ihre Agenda. Du hast Neo als diesen Detektiv jetzt, sag ich mal so, der in irgendwas reinrutscht, von dem man noch gar nicht weiß, was da ist. Und auch so die Bilder. An ein Bild, an das ich mich immer erinnere, ist, wenn er unter dieser Brücke
wartet, wo es so runtergießt,
und wo es dann regnet. Und das ist auch schön in Szene gesetzt, so von der Kameraposition und Licht und Schatten. Und da spielen sie ja wahnsinnig gut mit.
Und hier mixt man halt auch Klassisches mit Modern, was ganz cool ist, weil das Motiv von einer Crime-Noir-Story ist halt extrem alt und gleichzeitig haben wir dann diese richtigen Sci-Fi-Aspekte wie bei Alien, wenn ihm so eine merkwürdige Wanze in den Bauchnabel gedrückt wird oder sein Mund zuwächst. Das ist schon fast Body-Horror.
Ja. Oder auch halt alles auf der Nebukadnezar.
Ja, ja, genau.
Da bist du ja dann
sehr wirklich Nostromo-like.
Genau. So. Und da bekommen wir auch so ein bisschen so ein Gefühl von dieser wahren Welt. Und welche Bilder mir auch immer nicht aus dem Kopf gehen, ist, wenn Morpheus Neo das erste Mal erklärt, was es mit der Matrix wirklich auf sich hat. Wenn du dann auch so, wenn er ihm dann sagt, so sieht die echte Welt aus. Ja, und dann siehst du halt New York in Schutt und Asche und diese Felder, auf denen die Maschinen halt die Menschen ernten.
Und den eingeschwärzten Himmel.
Ja, das ist da ist es dann halt wirklich so Sci-Fi pur.
Und ich war immer ein gigantischer Fan. Ich weiß nicht, warum, ich liebe es, weil ich liebe halt solche Filme auch wie Sieben und so weiter. Mhm. Ich bin ein gigantischer Fan von dem Set, in dem wir Morpheus das erste Mal treffen. Dieses alte, das sieht schon aus wie ein verrauchtes, leicht heruntergekommenes Hotel, diesen langen Fluren mit diesen alten Ledersesseln, die schon so ein bisschen angerissen sind. Der Look dieses Films Ist unglaublich. Und ich weiß, wir werden noch über die Sequels sprechen, aber ich finde, dieser erste Film ist sowohl visuell als auch von der Handlung und von allem anderen unerreicht.
Ja, also die Sets sind wirklich fantastisch. Also dieser Hotelraum ist super. Aber auch so alles andere, was wir so in der Matrix sehen, auch und auch so von den Kostümen her. Ich meine, gut, in Teil 2 und 3, finde ich, werden sie mit Lack und Leder ein bisschen zu krass so. Hier weiß ich, wollte jeder unbedingt so einen langen Mantel und diese Sonnenbrille haben und was weiß ich nicht. Und was ich auch sagen muss, auch so dieses einfache Stilmittel, dass sie halt unsere Leute in der Matrix immer diese Sonnenbrillen fast aufhaben, sind so einfache Mittel und es sieht trotzdem auch irgendwie verdammt sau cool aus. Gerade auch die Agents, also sorry, Agent Smith ist für mich einer der besten Filmschurken überhaupt. So ja. Allein wie Hugo Weaving ihn auch spielt. Er hat so dieses ganz, ganz ruhige, gelassene. Also er rastet ja kaum mal wirklich so richtig aus und wird so überlaut oder so. Ne?
Gleichzeitig hat er etwas Passiv-Aggressives. Ich finde, Smith, ich bin ja einer der wenigen, ich finde, was sie mit ihm in den Fortsetzungen machen, ist faszinierend. Er ist definitiv das Beste an den Sequels. Und er war im ersten Teil, hat er sich schon von den anderen Agenten unterschieden. Und das mochte ich sehr gerne. Denn er hatte dieses Passiv-Aggressive, dieses sehr klinische, sterile. Doch gleichzeitig hatte er etwas, was die anderen Agenten nicht haben. Und zwar einen richtigen Hass auf die Menschen. Für die war das ihr Job. Für ihn war es eine Berufung. Wenn er tatsächlich sein Ohrstöpsel abnimmt und Morpheus verhört und ihm sagt, und die Menschen mit einem Virus vergleicht, die sich einfach nur ausweiten und alles, alle Ressourcen aufbrauchen, um dann zum nächsten Wirt zu hüpfen. Was halt umso witziger ist, wenn wir sehen, was aus ihm wird in den Fortsetzungen. Genau das. Das finde ich wahnsinnig cool. Und ich muss auch sagen, weil wir springen hier so ein bisschen hin und her, weil Matrix hat halt so viele unterschiedliche Elemente, es geht gar nicht anders. Ich meine, ich habe vor kurzem alle drei Filme auf Moviepilot, ich glaube, je in einem 25-Minuten-Video oder so besprochen. Und als ich das erste Mal gesehen habe, wie Neo in diesem Feld da aufwacht und dass die Welt, in der er lebt, nicht echt ist. Ich war, wie gesagt, ein bisschen jung, ich war ein Teenager, ich habe mich übergeben. Ich hab mich direkt, oh Gott, was ist, wenn gerade hier mein Pap und mein Bruder, das ist alles nicht echt und ich könnte in so einem ekligen Anime-ähnlichen Feld aufwachen und bin nur eine mir wurde richtig schlecht, dieser Gedanke hat mich richtig fertig, ist krass witzig, wenn man so zurückdenkt, wie dieser Film mich damals schon auch gegruselt hat.
Nee, aber nicht nur dich, ne, sondern halt, glaube ich, sehr, sehr viele, die den auch zum ersten Mal gucken, weil es natürlich eine faszinierende Idee ist, die so verrückt ist, aber in ihrer Verrücktheit irgendwo auch so verdammt gruselig plausibel klingt. Und es gibt ja genügend Niederschriften von verrückten Wissenschaftlern und normalen Wissenschaftlern und Verschwörungstheoretikern. Das poppt ja überall immer wieder auf, so nach dem Motto, das hier ist alles nicht echt und keine Ahnung was. Und ich glaube, das fängt dieser Film halt so, diese Thematik fängt er halt wirklich so gut ein, weil es einfach so gut geschrieben ist, dass du es halt einfach nachvollziehen kannst. Oh. Und du kannst dich in diesem Gedankenkonstrukt so schön verlieren und halt drüber diskutieren und was sind so die Dinge, was macht es aus? Und finde ich ganz, ganz faszinierend. Also was die Wachowskis hier quasi geschaffen haben, ist schon irgendwo auch so ein bisschen damals echt einzigartig gewesen. Ne? Und ich glaube, deswegen hat dieser Film auch so lange und extreme Nachwirkung gehabt, weil halt wirklich jeder darüber geredet hat und diese Idee ist ja halt auch irgendwo einfach eine faszinierende.
Ja, und dazu kommt dann halt auch einfach, was dieser Film fürs Action-Kino gemacht hat.
Ja, absolut.
Also, wenn wir so über die Meilensteine des Action-Kinos sprechen, gehört Matrix genauso da rein wie Die Hard und wie Terminator 2. Weil was dieser Film, erstens, wir haben einen richtig geilen Martial-Arts-Film. Mhm. Also, wenn wir da allein schon an die Sequenzen denken, wo Morpheus trainiert, wo Neo trainiert wird von Morpheus. Ja. Was ja ganz cool ist, weil wir wechseln das Genre, aber es fühlt sich nie falsch an, weil man kann halt einfach was auf sich raufladen. Weil, genau, weil ja, da das ja alles Hacker sind, und das ist auch ganz cool, du hast davor über deren Outfits gesprochen, das ist deren Piratenkluft. So, sie sind ja wirklich Teil eines Piratenschiffes und schicken auch ein Piratensignal raus, laden sich dann Softwares runter und haben halt was drauf. Nur Neo hat tatsächlich auch noch mehr als das drauf, weil er der Auserwählte ist. Wenn wir diese Trainingssequenz zwischen den beiden haben, ist es einfach nur faszinierend, und Lawrence Fishburne und Keanu Reeves haben halt auch den Großteil ihrer Stunts selbst gemacht und haben es halt wirklich einstudiert. Wir haben lange Takes, das können die Wachowski sowieso sehr gut, wenn es um Action geht, das ist super, aber später auch diese Shootout-Sequenzen, das heißt, wir haben hier teilweise Videospiel Einflüsse, gerade wenn wir einen Raum haben, wo wir Waffen laden können, so Guns, lots of Guns, und dann haben wir kurz Western-Anlehnungen, wenn wir das Duell zwischen Smith und Neo haben. Das ist wirklich
U-Bahn-Station, ne?
Genau, wo wir auf die Hand zoomen, die am Revolver irgendwie rumgeistert. Ich glaube, Papier fliegt noch mal kurz rum.
Ja, genau.
Und wir haben auch so ein Western-Geräusch. Das könnte genauso gut hier Tumbleweed sein, ja, oder eine Taube in einem John-Woo-Film. Und kurz danach haben wir dann diesen fantastischen Martial-Arts-Kampf. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, so lange Takes. Gerade zu der Zeit war das nicht so gang und gäbe, das in einem Hollywood-Film zu sehen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, hat viele Filme beeinflusst. Ich glaube, wir hätten jetzt auch nicht diese coolen John Wick-Filme von der Action her, wenn Matrix nicht so eingeschlagen wäre wie eine Bombe. Was die. Und kurz danach kamen halt auch all die Copycats.
Na klar.
Also kurz danach, ich mag ja den ersten Underworld-Film ganz gerne so, aber der war ganz klar beeinflusst von Matrix. Der hatte halt keinen Grünstich, sondern einen Blaustich den ganzen Film über. Kate Beckinsale in einem ganz langen Ledermantel und Bullet Time und zwei Pistolen. Und
Scary Movie hat es ja selbst gemacht.
Ja, also Shrek hat sich darüber lustig.
Genau.
Also der Film wurde zitiert und parodiert, aber auch nur, weil er direkt ein Teil der Popkultur wurde.
Und vor allen Dingen, weil er halt mit dieser Technik wirklich auch ein bisschen was revolutioniert hat.
Total,
weil
total.
Wenn man sich da so Behind-the-Scenes-Material auch anschaut, wie diese Szenen gedreht worden sind mit, ich weiß nicht wie vielen, 300 Kameras, die im Kreis standen und von denen man dann die simultan irgendwie gefilmt haben, wie Keanu Reeves halt so nach hinten fällt, damit man diesen coolen Shot machen kann, wo er den Kugeln das erste Mal so richtig ausweicht und sich bewegt wie so ein Agent. Und das sind natürlich, und das merkt man diesem Film auch an, so die Action ist nie, zu keinem Augenblick irgendwie langweilig, weil du jede Sequenz, angefangen von dieser ersten Szene, in der Trinity die ganzen Polizisten da vermöbelt, wo du im ersten Augenblick, wow, was passiert hier gerade so? Und dann später alle möglichen Shootout-Sachen, die du auch schon angesprochen hast, es sieht einfach auch so stylisch aus. Dazu dieser Techno-Bass, der dann immer wieder kommt. Das lieben die Wachowskis ja irgendwie auch total gerne, immer so diese Techno-Mucke da unterzulegen. Es passt dann auch alles irgendwie so super zusammen.
Und erneut, das ist auch ein geiler Mix von der Musik, weil es ein Mix aus Klassik und Techno, was direkt passt in diese Welt, die von Maschinen regiert wird. Es gibt diesen einen Track von Moby. Das ist der Haupt-Matrix-Track, den hören wir, wenn Morpheus Neo durch dieses Trainingsprogramm zieht, wo auch diese Frau in Rot zu sehen ist. Ich liebe den kompletten Track. Ich hatte den früher auf meiner Workout-Playlist. Der unterbricht auch zwischendurch kurz und dann haben wir ein wundervolles Klaviersolo. Und es passt so, weil wir spüren diese Tragik der menschlichen Spezies, haben wir aber auch so ein bisschen was Actionlastiges, das ist mega cool. Und was dieser Film auch kann, er balanciert all diese unterschiedlichen genialen Ideen. Sowas von perfekt, das können halt, da kommen wir noch drauf zu sprechen, das können die Sequels nicht mehr so gut, weil selbst diese langen Monologe, die sehr geschwollen klingen, funktionieren in diesem Film super. Und ich erinnere auch immer gerne an die Sequenzen zwischen Neo und dem Orakel. Wie hieß die Schauspielerin nochmal?
Gloria Foster.
Gloria Foster ist die sie im ersten Teil, im ersten und zweiten und im dritten ist es dann Mary Alice, meine ich.
Ja.
Und ich liebe diese Sequenzen. Sie wirken auch nicht zu prätentiös, meiner Meinung nach. Weil wir sind wie Neo. Wir lernen diese Welt kennen aus seinen Augen. Und das ist das ein bisschen das Problem der Sequels. Sein Arc ist vollendet am Ende des ersten Teils. Er kann sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Seine Fähigkeiten können sich noch weiter, aber er als Figur ist auserzählt nach dem ersten Teil.
Ja, das merkst du den Sequels ja auch an, weil sich der Hauptfokus der Story ja dann schon so ein bisschen verlagert auf dieser ganze Kampf Zion
gegen
die Maschinen. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, also Matrix, und wie gesagt, Matrix, finde ich, endet natürlich auch mit diesem coolen Neo, fliegt der Kamera entgegen und schickt ja nochmal dieses Signal aus, wo ich damals dachte, okay, wow, perfekt. Also es ist auch ein gutes Ende für diesen Film. Und Matrix ist für mich immer so dieser Film, der funktioniert so als Einzelfilm einfach absolut perfekt. Natürlich ist es so ein bisschen so ein offenes Ende, wo man denken könnte, ja klar, das ist von vornherein geplant gewesen. Aber genauso lustig finde ich es ja nach wie vor, dass bei Zurück in die Zukunft im ersten Teil dieser Shot, wo
Roads, where we're going,
genau.
We don't need any roads.
Und das wirkt heutzutage, als wenn es halt hart geplant wäre, dass wir noch 2 und 3 ja. machen. Aber es war halt einfach nur so ein cooler Endgag nochmal, um zu zeigen, okay, es geht noch krasser und es kann noch weitergehen. Und bei Matrix fand ich es immer ganz cool, weil wir ja davor auch so diese Erleuchtung von Neo auch ja hatten, der ja dann wirklich erkennt, was er alles kann, und dieser finale Kampf auch gegen die Agenten, da merkst du dann, okay, jetzt ist er wirklich the one geworden. Ne?
Ja, und gleichzeitig endet der Film halt auch mit der spannendsten Message des gesamten Films, und zwar, Neo hatte ja so einen Konflikt eigener Wille versus Schicksal und wie viel Einfluss hat er auf sein Schicksal und so weiter und so fort, und zum Schluss zupft er Leute nicht zwingend aus der Matrix raus. Er sagt, ich werde euch etwas zeigen, was unglaublich ist. Nachdem ihr das seht, könnt ihr entscheiden, was ihr mit dieser Information macht. Das heißt, er legt sozusagen, selbst als Auserwählter, legt er die Verantwortung in die Hände der Menschen. Und das finde ich so wahnsinnig cool, weil es passt halt krass in diese Story Kollektiv versus Individuum. Und deswegen mag ich dieses Finale so gern und bin dann teilweise kein Freund davon, wie sie das so ein bisschen von der Message her retconnen in den Sequels. Aber das war unglaublich. Ja, er zeigt ihnen etwas, was die Leute wirklich aus der Schockstarre holen kann. Da fliegt gerade jemand. Mhm. Wenn die das können, dann kann ich da aus diesem System rausbrechen. Und wenn ich es nicht will, dann bin ich halt wie Cypher und bleibe dort. Oh, aber die Entscheidung ist meine. Und das finde ich wahnsinnig cool. Besser hätte der Film eigentlich meiner Meinung nach nicht enden können.
Ja, und vor allem, wir kommen ja jetzt dann auch so langsam in Richtung der Sequels, die ja uns ja dann auch nach Zion führen.
Ja.
Die letzte Stadt der Menschen.
Genau.
Und das fand ich schon in dem ersten Matrix so toll, dass wir dieses Zion nie sehen.
Ja.
Aber wir erleben so die Auswirkungen, die es hat. Zum Beispiel ich vergesse immer, ist es Link und, nee, wie heißen
Tank
die?
Tank und Dozer am ersten.
Tank und Dozer. Wo der eine ja noch zu Neo meint, so, ja, ich habe diese Dinger nicht, weil ich bin 100% natürlich erschaffen in Zion, ein Kind Zions, und
ja.
mich gibt's nicht mit irgendwelchen USB-Anschlüssen oder sonst irgendwie was.
Mhm.
Und wo sich dann halt auch einfach zeigt, okay, also es gibt diesen Widerstand und der funktioniert ja offensichtlich auch. Und das ist so dann auch immer noch so dieses Fünkchen Hoffnung, was in diesem Film halt zusätzlich noch drin ist. Neben der Tatsache, dass du natürlich den Auserwählten hast, hast du halt wirklich auch Menschen, die es offensichtlich irgendwie ohne den Auserwählten vorher geschafft haben, da auch irgendwie zu überleben.
Ja, und ich persönlich wollte dieses Zion nie sehen. Ich wollte, dass meine Fantasie da ein bisschen wild rumspielt. Und es hätte sogar zu diesen sehr vielen biblischen Allegorien gepasst, dass der Auserwählte, der die Leute in die Freiheit führt, dieses Land nie selber sehen wird. Und ja, die Sequels dekonstruieren zu viel, erklären zu viel. Und die sind, wir können, glaube ich, dem ersten Film gleich eine Wertung geben oder so. Aber die Sequels wiederholen sich auch extrem. Also sind extrem redundant und repetitiv. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass der erste Film einen Monolog hat, den gleichen 8-mal, nur ein paar Wörter austauscht. Und ich glaube, die Sequels halten sich ein wenig für cleverer, als sie sind. Und deswegen wirken sie etwas prätentiös.
Ja, ja.
Aber, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, nach all den Jahren, ich finde die Sequels heute besser als damals.
Ich habe sie jetzt auch tatsächlich das erste Mal seit langem wieder gesehen. Also ich glaube, ich habe die das letzte Mal wirklich im Kino geguckt, die Sequels. Und ja, ganz kurz, was gibst du dem ersten Matrix?
Bei 5 Sterne sind es immer 5, oder?
5 Sterne, ja.
Ja, 5 von 5. Also ja, ich kann nicht anders.
Geht mir genauso.
Also ich bin 5 von 5, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast nur bei den wirklichen Klassikern bis dato gegeben. Mhm. Ich glaube, das habe ich bei Predator gemacht, weil er verdient. Das habe ich bei Die Hard haben wir das, glaube ich, gemacht. Und bei Back to the Future. Ich glaube, das sind so die Filme, wo es die 5 von 5 gab. Und wenn Matrix es nicht kriegt, weiß ich auch nicht. Also
ja, vor allem, wie gesagt, wir haben es ja schon rauskristallisiert, das ist halt nicht nur ein cooler Film, sondern auch ein Meilenstein für die Kinogeschichte, für die Filmtechnik.
Für die Popkultur.
Für die Popkultur. Also da ist ja wirklich so, wenn es so diesen einen Film gibt, so, dann kann man halt auf Matrix zeigen und sagen, hier, da. Mhm. Und das ist halt genauso wie, ich meine, das ist jetzt nicht der tollste, aber Avatar von James Cameron zeigt man auch drauf, weil natürlich hat er das Ganze technisch enorm erweitert, erzählerisch jetzt überhaupt nicht, weil wenn man mal die Technik weglässt, das ist halt wirklich Pocahontas in Space.
Ja, oder Ferngully oder
alles,
der mit dem Wolf tanzt.
Genau.
Oder
aber halt so diese technischen Sachen sind halt das, was so im Kopf bleibt. Und das ist halt bei Matrix auch so, plus halt, dass das Ganze drumherum einfach perfekt ist.
Hast du eine Lieblingsszene zum Schluss?
Eine Lieblingsszene?
Es ist schwer, bei dem Film eine Lieblingsszene zu finden, sage ich ganz ehrlich.
Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen banal. Ich nehme, glaube ich, wirklich diese Eröffnungssequenz mit Trinity, wo sie gegen diese Polizisten kämpft.
Ja,
weil das ist, glaube ich, da zeigt sich einfach so alles. Es sieht optisch sieht es fantastisch aus. Du hast gleichzeitig die coolen Kämpfe und du weißt schon, okay, hier kommt irgendein Element dazu, was total verrückt ist. Und da sieht man auch das Technische, wie das umgesetzt wird. Und ich mag tatsächlich wahnsinnig gerne dieses Verhör beziehungsweise diesen Monolog von Smith, wenn er halt Morpheus gefangen hat und wo er ihm ja dann auch noch erzählt, ja, wir haben es einmal versucht, da war alles perfekt und es hat irgendwie aber auch nicht funktioniert und deswegen haben wir es jetzt halt so gemacht, wie es jetzt ist so und das fand ich ganz stark, weil das halt auch Hugo Weaving einfach nochmal gezeigt hat, wie unglaublich fantastisch er ist. Hast du eine?
Ich könnte zig Action-Szenen wählen und ich liebe halt auch die im U-Bahnhof, dieses.
Ja, die ist super.
Aber ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für das erste Aufeinandertreffen zwischen Neo und Morpheus, weil ich weiß einfach, dass ich mich gefühlt habe wie er. Ich wollte zuhören, war mir auch nicht sicher, welche Pille ich jetzt schlucken würde, weil es ist eine harte Pille zu schlucken.
Absolut.
So, ja. Und das gemixt mit dieser Wahnsinn. Lawrence Fishburne kriegt nicht genügend Credits. Weil eigentlich ist seine Aufgabe in diesem Film sehr häufig, sehr viel Exposition rauszukotzen. Und ich glaube, sehr viele Studiobosse und auch Regisseure hätten an dieser Stelle gesagt, okay, das ist ein bisschen zu viel Exposition, das muss raus. Matrix ist einer der wenigen Filme, bei dem es mich nicht stört. Das muss man erstmal schaffen. Eine, was, ich glaube, 6-minütige Expositionssequenz, die sich nicht schlecht anfühlt. Wow. Und diese Szene, wo die beiden erst auf der Couch sitzen und er dann da rausgeholt wird, aufwacht, ich glaube, die hat mich am meisten geprägt und deswegen muss es diese Sequenz sein.
Naja, aber das liegt halt daran, weil der ganze Aufbau bis dahin halt so verdammt mysteriös ist und dir genügend Sachen zum Rätseln gibt und was zur Hölle passiert hier gerade? Warum sind da Supermenschen und was hat das jetzt, was ist die Matrix? Du bist ja selber an diesem Punkt so, was zur Hölle ist das? Kann mir das jetzt mal irgendjemand erklären? Und dann, glaube ich, bist du einfach an diesem Punkt, wo dann diese Erklärbär-Szene kommt, so, oh ja, erzähl mir mehr.
Ja, was ist, weil du sagst, richtig, deswegen, hier weigere ich mich einfach nur von Erklärbär-Szene und von Expositionsdumping zu sprechen, weil hier ist es wirklich hier befreit sich der Verstand von Neo. Und man muss manchmal wachgerüttelt werden. Und darum geht es ja hier. Ich meine, er lebt eine verkackte Lüge. Ja. Und das deswegen hier. Und, das ist ein weiterer Punkt, mich stört Expositionsdumping nicht, wenn man dazu auch zeigt, wie etwas funktioniert. Es ist ja nicht nur so, dass Lawrence Fishburnes Charakter, also Morpheus, nur da hockt und ihm was erklärt und wir nichts Spannendes sehen. Aber das ist ja alles begleitet von unfassbaren Bildern und Metaphern, die seine Worte noch derartig untermalen, dass es dieser eine Film ist, wo ich sage, nee, diese Exposition hier ist super. Ja. Ist ähnlich wie die Szene in Inception, wo Leo ihr zeigt.
Das in Paris.
Genau,
ne?
wie diese Gebäude sich zusammenverhalten. Das funktioniert. Später funktioniert es dann manchmal nicht mehr, wenn sich die Experten untereinander den Plot erklären.
Ja, ja.
So, das ist ein Limbo. Aber was ist ein Limbo?
Ja, also, das ist ja auch das Problem, was Leute bei Interstellar hatten, dass sich Physiker und Astronauten nochmal erklären gegenseitig, was ist denn ein schwarzes Loch und wie funktioniert das
eigentlich. Genau, genau. Aber die Szene in Paris.
Die ist super.
Wo die beiden laufen und sie sich ausprobiert und das Ding zusammengefaltet wird. Weil sie ist neu in dieser Welt und lernt, learning by doing, lernt sie so diese Regeln kennen. Und sie erfährt es ja auch, wenn da diese Gläser platzen und ihr Scherben ins Gesicht fliegen. Das ist Exposition richtig gemacht. Und Matrix macht es in Teil 1 nur richtig.
Mhm. So, und das bringt uns zu einem zu den Fortsetzungen, die 2003 jeweils rausgekommen sind. Matrix Reloaded und Matrix Revolutions. Zion ist in Gefahr, die Maschinen bohren sich gerade irgendwie durch den Erdmantel und kommen dieser letzten Bastion der Menschen näher und näher. Und Neo und seine Leute müssen das natürlich irgendwie verhindern. In Matrix Reloaded fühlt sich das Ganze dann immer so ein bisschen an wie so ein Sidequest bei irgendeinem Action-Adventure-Spiel, so, oh, du musst zum Merowinger gehen, weil er hat den Schlüsselmacher und du brauchst den Schlüsselmacher, um zur Quelle zu gelangen und du musst zur Quelle gelangen, um irgendwie mehr über die Matrix zu verstehen, bla 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 bla. Und ich habe den Film jetzt nochmal geguckt. Was ich hier nach wie vor sehr, sehr mag, sind alle Action-Sequenzen.
Ja.
Also was Action angeht, ist auch Matrix 2 immer noch so ein Film, wo ich mir denke, wow. Also es hat jetzt nicht mehr so diesen krassen Wow-Faktor, weil die Dinge, die wir hier sehen, kennen wir quasi so schon aus dem, was sie in Matrix 1 gemacht haben. Nichtsdestotrotz finden sie ganz, ganz coole, tolle Momente, um halt Action auch wieder hier einfließen zu lassen. Ich meine, dieses ganze Finale auf der Autobahn. Dafür haben die ja, glaube ich, wirklich eine halbe Autobahnstrecke gebaut, um das dann halt wirklich auch in Ruhe irgendwie drehen zu können, weil so lange kannst du keine normale Autobahn irgendwo absperren und sagen, okay, wir lassen jetzt hier Keanu Reeves, Carrie Anne Moss und Co. hier irgendwie durch die Gegend rasen. Und das sind hier immer noch alles fantastische Actionsequenzen. Wo es bei mir, finde ich, dann echt hapert, ist halt so die Story, weil die ist wirklich nicht mal ansatzweise das, was wir noch aus Matrix 1 kennen.
Das ist ganz witzig. Wenn ich die Sequels vergleichen müsste, wenn ich die beschreiben müsste, könnte ich fast schon das Orakel zitieren. Die sind eine Gleichung, die krampfhaft probiert, sich auszubalancieren. Und die Sequel balancieren sich aus zwischen allem, was ich an Hollywood hasse und allem, was ich daran liebe. Weil, du hast es gesagt, die Sets, die Action, Meilensteine erneut, für mich auch wirklich Meilensteine, wenn ich so das erste Mal ein Neo Prime sehe, weißt du, er ist diesmal Superman und ich sehe, was er alles kann und sie das auch wirklich clever in die Action einbinden, das ist mit seiner ersten Konfrontation mit den Agenten schon unglaublich, die nur ganz kurz ist, die Musik ist noch besser, der Score in den Sequels ist unfassbar. Die Musik von Zion, diese, ich glaube, Neo-Dämmerung heißt der finale Score in Teil 3, wenn Smith und Neo ihren Freezer vs. Son Goku-Momente haben. Und der Techno-Beat auf der Autobahn, das ist unfassbar. Die Welt wird weitergebaut. Sowas mag ich immer alles gerne. Aber was ich da nicht mag, ist, dass sich der Film ein bisschen zu selbstwichtig ist, um nicht zu sagen, er befriedigt sich ein wenig selbst auf sich selbst, mit endlosen Monologen, die alle das Gleiche sagen. Weil jeder Monolog ist eigentlich nur, du hast keine Kontrolle, alles ist vorbestimmt. Aber man benutzt immer neue, geschwollene Wörter, um das Gleiche zu sagen.
Ja, ja.
Das ist mir damals, weißt du, wenn man jung ist, kann man einen damit austricksen. Ja? Und eigentlich, es geht los mit, wer sagt es das allererste Mal? Ich glaube, zum allerersten Mal sagt es das Orakel.
Ich wollte gerade sagen, es ist zuerst das Orakel.
Das Orakel sagt es, dann sagt es der Smith. Direkt danach sagt es Smith.
Stimmt, genau.
Also direkt danach sagt es Smith. Danach sagt es der Merowinger. Danach sagt es der Architekt. Und für die ganz Blöden in der letzten Reihe wiederholt es Neo dann nochmal.
Aber was ich sagen muss, die Szene mit dem Merowinger fand ich damals immer ganz cool.
Ich finde ihn super.
Ja, ja.
Ich finde viele dieser Ideen geil. Und ich finde das Worldbuilding super. Aber der Film hält sich für etwas cleverer, als er tatsächlich ist, indem er den gleichen Monolog 6-mal recycelt. Und was du und ich häufig hassen, das hat hier auch so ein bisschen angefangen, ein paar Informationen in diesem Film verstehst du nur, wenn du extra Material, extra Content konsumiert hast. Zum Beispiel, woher wissen alle jetzt, dass diese Maschinen jetzt anfangen zu graben? Wann hat das stattgefunden? Das siehst du in The Animatrix.
Mhm.
Ja, wie hat das überhaupt alles angefangen, diese Kluft zwischen Mensch und Maschine? Das siehst du in The Animatrix. Wovon spricht dieser seltsame Junge, der auch einfach nur The Kid heißt, wenn er sagt, Neo, du hast mich gerettet? Du hast dich selbst gerettet. Das siehst du in The Animatrix. Und ich mag The Animatrix total gerne. Ich finde es besser als die Sequels.
Mhm.
Ich finde, man sollte es gucken. Aber ich mag es immer nicht, wenn man ein extra Spiel gespielt haben muss oder ein extra Cartoon gesehen haben muss, um die Rahmenhandlung der Filme besser zu verstehen. Das finde ich persönlich ein Cheat. Und es ist etwas, was große Franchises häufiger machen. Star Wars.
Hier muss ich allerdings sagen, weil du jetzt gerade Star Wars gemacht hast, hier finde ich es nicht ganz so extrem schlimm. Bei Star Wars. Weil Star Wars, finde ich, zwingt Leute viel zu sehr zu sagen, so, okay, also wenn du das nicht gelesen hast, dann verstehst du hier auch die Hintergründe vielleicht nicht. Bei Matrix finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich mir denke, ja, okay, gut, die Matrix-Maschinen haben mitgekriegt, es gibt jetzt Neo, also versuchen sie halt, die Menschen zu vernichten. Also ich finde, der Film gibt dir genügend Stoff, um dir das so ein bisschen selbst herzudichten. Und die Geschichte mit dem Kid ist halt so, ja, okay, wir brauchen halt irgendwie so ein Fanboy-Ding. Was ich halt wirklich schade finde, ist, dass wir im ersten Teil wirklich so eine krasse Story hatten, die auch wirklich damit umgeht, im Erkenntnis schaffen, eigene Wahlen treffen, bist du beeinflusst, wirst du nicht beeinflusst. Und hier fehlt halt dieses Element, weil du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, vollkommen richtig auch, Neos Geschichte ist eigentlich ja auserzählt.
Ja.
Und jetzt machen wir ihn hier halt zu so einer Überfigur, die natürlich auch irgendwo noch einen Zweck für die Story erfüllen muss. Aber ich finde, du merkst halt schon, dass die Story auch viel mehr in diese reale Welt geht. Wir viel mehr ja auch über Zion jetzt erfahren. Dann gibt es ja noch hier diese Niobe, die Jada Pinkett Smith.
Und Ghost, also das war ja eigentlich das Team, das du spielen konntest in Enter the Matrix.
Ah, okay.
Und also das ist halt, wie heißt ihr Schiff, glaube ich, ist die Logos, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ja das Schiff, das sie später Neo dann leiht. Mir ist gerade aufgefallen, das Orakel ist nicht mal die erste Person, die diesen Monolog lostritt. Die erste Person, die diesen, weil du sagst es richtig, Matrix hat ein schönes Ende. Das Ende ist, hier, ihr habt eure freie Wahl. Und dann geht der Film los. Der erste lange, lange Monolog ist von einem Mitglied des Rates, der mit Neo abends spazieren geht.
Ah ja, stimmt.
Und ihnen sagt, ja, wir könnten diese Maschinen jetzt ausschalten, aber dann würden wir alle ersticken, weil diese Maschinen erhalten Zion am Leben. Und dann, ja, also wir haben gar keine Wahl. Das ist so das Fazit aus dieser Speech. Und da funktioniert es noch, aber danach hören wir das Gleiche halt 7-mal. Und uns wurde suggeriert, Neo hat seine Entscheidung getroffen. Okay, und nicht zwingend, weil es vorbestimmt war, sondern weil es Neo ist, okay? Und in den Sequels spielt er halt nur, erfüllt er halt nur seine Rolle. Also gerade in Teil 2 sagen sie uns, ja, es ist nichts Besonderes. Und es wird ja sogar gesagt, es gab schon einige Vorgänger. Und der Auserwählte, das Konzept des Auserwählten ist nur eine weitere Form der Kontrolle der Matrix. An sich kein doofer Gedanke, aber wenn man an alles denkt, was Teil 1 aufgebaut hat, ist das so ein Luke schmeißt sein Lichtschwert über die Schulter Moment, ein wenig, weißt du, was ich meine?
Ja, und dann später mit dem, ja, also es ist halt, die Story kommt halt nicht an das ran, was wir gewohnt sind, versteckt sich halt hinter sehr vielen recht plakativen Momenten, die sehr wichtig sein wollen und haut uns dann aber ordentlich Action um den Kopf.
Ja.
Das Einzige, was ich schon im ersten Teil nicht so wirklich cool fand und was ich finde, was auch später in den Sequels nie richtig aufgegriffen wird, ist für mich tatsächlich diese ganze Beziehung zwischen Neo und Trinity. Also wir haben ja auch in Teil 2, das wurde damals ja auch irgendwie eine der schlimmsten und peinlichsten Sexszenen
ja.
der Filmgeschichte beschrieben, weil wir haben diese 6 Minuten Techno-Party in Zion, die dann immer wieder unterlegt wird mit dieser romantisch wirkenden, oder sie soll zumindest romantisch wirken, Liebessequenz zwischen Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, wo du denkst, wow, also da hättest du 2 Stöcke aneinander reiben können, das hätte mehr Sexappeal gehabt. Und das fand ich auch schon damals im ersten Teil so ein bisschen so, weil Trinity's Orakelspruch war ja eigentlich, sie würde sich in The One verlieben. Und das ist ja dann so, ja, und ich habe mich in dich verliebt, also musst du ja The One sein. Und wie das dann später halt irgendwie so weiter. Also das ist so eine Beziehung. Ich finde auch dadurch, jetzt wo ich es nochmal geguckt habe, habe ich immer gedacht, Carrie Ann Moss, kannst du wenigstens einmal irgendwie lächeln oder irgendwie wirken halt immer so kalt und kühl, so dass mich diese Beziehung zwischen den beiden das einzige Mal dann halt wirklich bewegt hat, dann zum Schluss im dritten Teil,
ja.
wenn sie wirklich ihr Leben lassen muss, so. Aber ansonsten fand ich diese Beziehung zwischen den beiden immer so ein bisschen so, na okay, gut, man muss es jetzt vielleicht irgendwie mit reinpacken, damit man sowas auch noch hat.
Ich finde, das Problem war, die beiden hatten im ersten Teil keine gute Chemie, okay? Mhm. Und die Liebesstory, hast du schon gesagt, die wurde dann zum Schluss einfach ganz schnell noch mit reingebracht. Und in den Sequels, als man sich entschlossen hat, weiterzumachen, musste man ja auch das irgendwie weitererzählen. Ich bin hier etwas gnädiger, muss ich sagen, weil ich finde, in den Sequels gibt man sich Mühe und da kaufe ich zumindest ab, dass die beiden ein nettes Pärchen sind. Ich kaufe denen nicht ab, dass das die Liebe deren Lebens ist und dass das Romeo und Julia sind. Ja. Das kaufe ich denen halt nicht ab. Aber es ist für mich nicht so schlimm wie Anakin und Padme zum Beispiel. Das ist
ja, okay,
so.
Gut.
Und, aber ich finde, sie probieren wirklich, sich von Film zu steigern mit deren Chemie. Und die wird auch meiner Meinung nach etwas besser von Film zu Film.
Das stimmt.
Im ersten Film war es, da habe ich null Chemie gespürt. Ich habe ja nicht mal eine sexuelle Anziehung gespürt. Und dabei laufen die in Lack und Leder rum. So, okay, also wäre nicht schwer gewesen, dass die beiden sich angezogen fühlen zueinander. Wenn er seinen extremen Move macht, hätte sie auch rüberlächeln können und ihn kurz angucken können. Oder umgekehrt, wenn sie da was bringt. Nee, stattdessen sagt sie, sehr klinisch, du hast dich bewegt wie ein Agent. So, und später, ich liebe dich. So, ach so, genau. Okay. Und in den Sequels haben sie immer kleiner, aber feiner. Ich finde zum Beispiel eine Szene, die ich wirklich süß finde, ist die, wo sie das erste Mal in Zion ankommen und dann kurz allein im Fahrstuhl sind und sie übereinander herfallen, weil sie kurz mal einen ruhigen Moment haben. Und gerade weil den Matrix-Sequels, das ist so spannend, weil in den Matrix-Sequels geht es ja eigentlich so um die normalen Menschen. So, und um den Kampf und um the human spirit, okay? Und gleichzeitig sind es die unmenschlichsten Filme, weil jeder so roboterartig ist.
Ja.
Und noch wesentlich mehr als in Teil 1. In Teil 1 haben wir eine Unterhaltung über diesen komischen Schleim, den sie essen. Weißt du, so einfach so eine sehr, sehr menschliche Szene. Oder die Gelüste von dem einen, dass der da diese Femme Fatale programmiert hat. Oder wie du von dem einen Typen sagst, dass er so stolz sagt, ja, ich bin in Zion ganz, ganz natürlich geboren. So, also diese kleinen menschlichen Szenen haben wir überall in Teil 1 gespielt. Selbst Cypher, ja. Der sagt, ich will wieder eingesteckt werden, sehr menschlich. Und die Filme, die ausgerechnet die menschliche Seite sehr beleuchten wollen, sind so sehr roboterähnlich. Jeder hat immer mal so einen langen Monolog parat, den ich erwarte von Charakteren wie dem Orakel, wie von Charakteren wie Smith, all diesen Matrix-Figuren. Aber selbst in der Welt der Menschen hat jeder so ein Monolog parat, dass sich diese Figuren nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Ich weiß, irgendwo ist das auch der Wunsch von den Wachowskis, weil später haben wir Programmfamilien und Liebe ist auch nur ein Wort.
Naja.
Aber das stört mich immer an dieser ganzen Kiste. Das menschlichste, die menschlichste Figur in den Sequels ist der Junge, dessen Namen wir nicht erfahren.
The Kid, ja, ja.
Weil der freut sich, der ist energisch, der hat Hoffnung, der hat Ambitionen und die anderen, die leisten halt so ihren Beitrag.
Das ist für mich auch immer so ein bisschen so ein Problem, was ich mit dem zweiten habe, dass es sich nicht so wirklich organisch anfühlt, wie der ganze Film fließt so, weil du hast immer, ich habe immer so das Gefühl, okay, wir haben jetzt eine Szene, da reden Leute ganz viel und ganz kluges Zeug, in Anführungszeichen. Und dann haben die irgendwann auf die Uhr geguckt und so, oh, wir hatten schon lange keine Action-Sequenz mehr. Lass mal jetzt noch mal irgendwie eine Action. Hier der Bewacher vom Orakel.
Seraph,
genau, danke. Der ja auch da hockt und so, okay, ich muss aber testen, ob du wirklich Neo bist. Also, lass uns kämpfen.
Ja,
und dann wieder, lass uns kämpfen.
Aber das war tolle Anime-Logik.
Na klar, ich finde, an dem zweiten und dann auch an dem dritten Teil, finde ich, merkst du noch sehr viel mehr, wie sehr die Wachowskis, die ja dann auch später richtige Anime-Verfilmung mit Speed Racer gemacht haben, wie sehr die in dieser Welt dann doch verwurzelt sind. Weil ich meine, gerade auch Matrix so, da sieht man auch viel Ghost in the Shell-Einflüsse von der ganzen Optik her und sowas alles. Das kommt aber halt erst, finde ich, so in 2 und 3 so. Aha, du bist mein Erzfeind, wir reden erstmal und dann schlagen wir uns und dann geht's weiter. Und da fühlt sich der Film dann einfach nicht mehr so ganz rund an. Auch wenn, wie gesagt, ich kann mich von der Action immer noch wunderbar einlullen lassen.
Aber jetzt muss ich was loben am zweiten Teil. Was ich wirklich mag, sind zwei Charakterentwicklungen. Und ja, wir sprechen davon, dass viele Figuren stagnieren, was sie tun. Oder wir haben viele Figuren, die nie eingeführt worden sind und um die wir uns jetzt auf einmal jucken müssen. Und es funktioniert sehr häufig nicht. Ich finde, Morpheus ist im zweiten teilweise noch besser als im ersten, weil er muss sich selbst bestätigen, dass er immer noch glaubt. Und sowas ist immer spannend, wenn wir diese Figur des Glaubens haben und der Glauben gechallenged wird. Und stehen wir immer noch hinter dem Glauben oder nicht? Weil es war ein cleverer Einfall der Wachowskis, dass nicht alle in Zion an den Auserwählten glauben. Dass es da auch sehr viele pragmatische Leute gibt, gerade wie hier Harry Lennings Charakter.
Ja. Aber das ist ja auch gut so. Ich meine, das ist ja geschichtlich irgendwo auch immer so verwurzelt.
Richtig,
so,
ne? Aber ich bin ja davon ausgegangen, dass in Zion jeder glaubt, dass Neo der eine ist. Basierend nur auf dem ersten Teil, nur auf dem, was man gehört hat, bin ich davon ausgegangen, dass Zion generell Schiffe rausschickte, wie Morpheus, die nach dem einen suchen. Weißt du? Weil das ist, wer weiß, ich wusste auch nicht, wie groß Zion ist, weißt du? Und ich dachte, vielleicht ist das eine kleine Gemeinschaft, die denen nichts übrig bleibt, als an den einen zu glauben. Und hier sehen wir, es gibt Militär, hier sehen wir, es gibt diesen Science versus Faith Kampf und der ist in diesen Stories immer interessant. Der ist wahnsinnig interessant. Und ich liebe Morpheus Rede vor Zion. Die ist toll, wenn er sagt, ich stehe nicht hier wegen dem, was noch kommt. Ich habe keine Angst vor den Maschinen, weil ich stehe hier nicht wegen dem, was noch kommt, sondern dem, was ich bereits hinter mir habe. Finde ich es immer so ein tolles Speech. Ich so, ich würde jetzt auch raven danach. das ist super. Und auch, dass wir erfahren, okay, er war mal verliebt in Niobe. Das heißt, er ist nicht nur dieser Prophet, er ist ein Mensch. Und auch, dass zum Schluss, wenn die Nebukadnezar in die Luft fliegt zum Beispiel, dass er sagt, ich hatte einen Traum und der ist jetzt weg. Weil in der Seele ist er auch irgendwo ein Pirat. Und Pirat steht und fällt mit seinem Schiff. Das finde ich super. Und die anderen zwei Sachen, die ich mag, ist, Neos Fähigkeiten entwickeln sich über die Welt der Matrix hinweg. Das bedeutet, er ist in der Lage, diese Sentinels in der echten Welt auszuschalten, womit wir halt merken, all diese 7 Monologe, die wir bis dato hatten, auch nochmal vom Architekten, waren komplett für die Cuts, ja, weißt du? Weil wenn er das kann, dann ist er nicht nur ein Extension der Matrix, sondern ist er der Auserwählte. Er konnte in der Menschenwelt zaubern, im Grunde genommen.
Genau.
Und das Letzte, was ich wirklich liebe, und das ist so die Stärke der Sequels, weshalb ich jedes Mal sage, ich bin dankbar, diese Filme gesehen zu haben, ist alles, was sie mit Smith machen. Mhm. Also Smith ist noch besser als im ersten Teil. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde ihn wirklich besser in den Sequels, weil diese Idee, dieses Computervirus zu haben und gleichzeitig diese Idee, dass etwas von Neo auf ihn überschrieben wurde und er jetzt quasi der Anti-Auserwählte ist, so geil. Und dann, das ist auch clever weitererzählt, gerade sein Monolog über Viren und dass Menschen Viren sind und er eigentlich jetzt selber einer ist. Und das, der Nummer setzt man dann die Krone auf, finde ich, dass er schafft, in die Welt der Menschen zu kommen und um jemanden zu übernehmen. Das ist so geil. Und wie gesagt, hier dreht mein Fanfiction-Kopf wieder durch. Ich hätte wirklich, wenn ich ein weiteres Sequel gemacht hätte zu Matrix, wären die da in der letzten Menschenstadt angekommen und wären da schön aufgenommen worden. Und wir würden dann sehr schnell checken, oh Gott, alle Menschen, die hier leben, sind Smiths.
Mhm.
Und also ich hätte da noch viel Verrückteres mitgemacht, weil dieses Konzept ist wahnsinnig spannend.
Ja, das finde ich ja auch so. Also wenn man ihn das erste Mal in Matrix 2 sieht und denkt sich so, Moment, hat er dich nicht eigentlich im ersten Teil irgendwie vernichtet, zerstört, warum auch immer? Und hier ihn tatsächlich zurückzuholen, ist auf jeden Fall besser durchdacht als, oh, der Imperator ist wieder da, hallo, könnt ihr euch noch an ihn erinnern? Und in irgendeinem Buch steht, dass es ja nur der Klon von dem Imperator ist und was weiß ich nicht. Und
er erklärt es ja sogar nach Computerlogik. Mhm. Er sagt, ich wusste, was der Prozess ist, aber ich habe mich dazu entschieden, den Befehl zu verweigern. Und das ist wie, wenn du ein Virus loswerden willst von deinem Computer. Das ist manchmal richtig hartnäckig.
Ja, und das, finde ich, setzen sie ja hier dann auch wirklich toll um, wie er denn ja erstmal wirklich innerhalb der Matrix da mehr und mehr Leute einnimmt, die ja dann alle zu Smiths werden und dieser total verrückte Kampf, den er ja dann auch mit Neo auf diesem Innenhof da hat, wo dann auf einmal immer mehr und mehr von diesen reinkommt. Ich meine, diese Szene, man sieht ihr die Stellen an, wo die Computertechnik so krass noch nicht so weit war, weil da merkst du dann auf einmal, okay, das ist jetzt nicht mehr Keanu Reeves, oh, das ist jetzt nicht mehr Hugo Weaving, sondern das ist ein Pixel.
Diese Gummi-CGI-Menschen, wo du auch wirklich siehst, dass die Arme wirklich so wedeln wie Gummi, das ist nicht geil. Was halt schade ist, weil du sagst es ja richtig, der Großteil dieses Kampfes ist Wahnsinn.
Ist echt gut.
Das heißt, sie hätten das nie machen müssen.
Auch hier wieder sehr kreativ innerhalb, weil das ist ja eine verdammt lange Actionsequenz auch, wo die beiden sich ja hier prügeln und wenn dann halt immer mehr und mehr dazukommen, sieht das ja fantastisch aus. Und das, wie gesagt, dieses Konzept von Agent Smith haben sie wirklich, da gebe ich dir absolut recht, das haben sie fantastisch weitergeführt. Und dass er hier quasi so weit zur Bedrohung wird, dass sich die Maschinen irgendwann sogar mit Neo einigen müssen, das haben wir ja dann in Teil 3, um zu sagen, okay, wenn du es schaffst, uns dabei zu helfen, Smith zu besiegen, dann können wir irgendeinen Weg finden, wie wir hier alle in Ruhe zusammen leben können. Und deswegen, ich bleib halt dabei. Also Matrix 1 hat ihn wunderbar aufgebaut. Die Sequels bauen ihn noch besser auf. Und dadurch ist er für mich immer noch so einer der coolsten und interessantesten Filmschurken, die wir so aus Franchises haben, weil wir ihn halt wirklich so als so unterschiedlichen Charakter kennen. Und ich mag zum Beispiel auch, ich vergesse leider immer den Namen von dem Schauspieler, der in der realen Welt Zions den von Smith besessenen Mann spielt.
Der Charakter heißt Bane und, und er ist total super. Er übrigens, willst du einen witzigen Fun-Fact hören, aus meinem Privatleben zu der Innenhof-Kampfsequenz?
Oh nein, ihr habt sie auf dem Schulhof nachgespielt?
Nein, so heftig waren wir nicht. Aber als ich noch ein Gamer war, gab es ein Spiel Devil May Cry 3. Und ich habe das auf dem heftigsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt. Und es gibt da relativ am Anfang auch wie so ein Innenhof und da kommen zig Dämonen. Und wenn du halt wirklich auf dem schwersten Level spielst, kannst du halt kaum locker lassen. Du musst halt kämpfen und Kombinationen irgendwie vereinen. Ich habe in meinem Zimmer den Track von diesem Neo-Smith-Kampf, der heißt Burly Brawl, das weiß ich, weil okay. Ich habe ihn voll laut aufgepumpt und alles, diese zwei Schwerter, diese zwei Barettas, alles benutzt, um mich gegen diese Dämonen zu wehren und mir vorgestellt, ich bin gerade Neo.
Oh, das ist Eves Erwachungsmoment als Neo.
Ja, deswegen, Matrix-Sequels haben auch bei mir trotzdem eine gewisse Nostalgie. Ich erinnere mich sogar an den Powerade-Drink, der rauskam. Es gab einen zu Reloaded und einen zu Revolutions und der war halt komplett in grün. Komplett in grün. Und es war
klingt schon lecker. Ja, also deswegen, also ich finde gerade Matrix 2, nachdem ich ihn jetzt auch noch mal gesehen habe, ich kann dem doch eine Menge mehr abgewinnen, als ich es so ursprünglich noch in Erinnerung habe. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass der erste Matrix-Film halt so krasse Erwartungen einfach auch geschürt hat, dass man da natürlich schwierig rankommt. Mhm. Und die Action ist super, die Story versucht halt viel Neues so mit dazu zu, gerade über diese Figur vom Architekten, der ja dann auch erzählt, ja, das ist schon Matrix Nummer 6 und bla bla bla. So.
Erinnert mich jedes Mal an den KFC-Colonel. Jedes
Mal. Ja. Jedes Mal. Und aber nichtsdestotrotz bin ich doch so, wo ich sage, okay, Matrix 2 ist nicht so kacke, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Absolut nicht.
Und deswegen, ich glaube, ich würde ihm so 3,5 Sterne geben.
Call, wie man beim Pokern sagt. Ja. Ich gehe mit, 100%ig, ja. Ich habe ihn auch noch mal gesehen. Wie gesagt, er ist ein bisschen bedeutungsschwanger, das stimmt. Aber wovor ich auch wahnsinnig Respekt habe, und alle Credits gehen raus an die Wachowskis, die haben trotzdem ihre eigene Vision für alle drei Filme gehabt. Ja. Das fühlt sich trotzdem nicht konventionell an. Und das respektiere ich. Man hätte auch ganz einfach sagen können, wir machen jetzt einfach nur einen stupiden Actionfilm in Teil 2 oder Teil 3. Das haben sie nicht gemacht. Sie hatten eine Geschichte. Und ich finde halt auch gerade, wie sie Teil 3 zu Ende erzählen, sie erzählen trotzdem nicht alles kaputt. Es endet tatsächlich recht ähnlich, wie der erste Film endet. Und das finde ich cool, dass immer noch sehr viel offen ist für unsere Fantasie, weshalb ich umso mehr Angst habe vor Teil 4. Weil das letzte bisschen Fantasie sollte man uns nie nehmen in diesen Geschichten.
Aber reden wir jetzt erstmal über Matrix Revolutions, den dritten Teil, der ja denn das große Finale ist. Und nachdem ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, muss ich sagen, das ist für mich der schwächste Film der Trilogie. Weil wir haben diesen großen, fetten Kampf in Zion mit Charakteren, die mich auf einmal irgendwie interessieren sollten, die es vorher aber nicht getan haben. Aber einfach, wir haben halt groß viel Knall, Bum, Bum und Peng. Und dann haben wir halt diesen großen Kampf innerhalb der Matrix dann zwischen Neo und der neuen Smith-Variante. Und der ist ja wirklich, da gehen sie ja auch wieder all in, was Anime angeht. Und wir fliegen durch die Gegend und wir prügeln uns kaputt. Aber ich finde, der dritte Teil, da fehlt mir halt so die Story-Substanz. Weil letztendlich ist dieser dritte Teil, in meinen Augen, sind es einfach nur zwei große Sequenzen. Kampf um Zion, Kampf gegen Smith. Fertig.
Ich widerspreche dir.
Tu es.
Ich mag den dritten mehr als den zweiten jetzt.
Echt? Okay,
ja. Krass. Also ich mochte früher immer den zweiten mehr. Aber nachdem ich die jetzt wirklich back-to-back geguckt habe, auch letzte Woche für Moviepilot, Videos sind alle draußen, ich finde der zweite, wie gesagt, ist viel zu bedeutungsschwanger. Und da hat er mich auch teilweise gelangweilt in den endlosen Monologen, wo ich sage, okay, ich kann jetzt kurz aufs Klo gehen, ich weiß eh, was du sagen wirst. Der dritte hat ein anderes Problem. Das Problem ist, du sagst es sehr richtig, die Figuren, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen, die interessieren uns nicht wirklich. Und das ist immer ein Problem, weil ich persönlich stehe im Gesamten mehr auf Charakter-Storytelling als Plot-Storytelling. Mhm. Wenn der Plot simpel ist, aber ich Figuren habe, die ich mag, interessiert es mich mehr, als wenn der Plot komplex ist und ich Figuren habe, die ich nicht mag oder die mir egal sind.
Ja, und in Teil 3 sind Neo und Trinity irgendwie gefühlt die Hälfte des Films nicht zu sehen.
Das stimmt. Aber je länger ich drüber nachdenke, es geht um den Film, um The Human Spirit. Mhm. Und deswegen probieren sie hier die menschlichsten Momente des Franchise zu haben. Mal gelingt es ihnen, mal nicht so. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag sogar diese zig Anime-Einflüsse, die im dritten gigantisch sind, also von diesen Mech Dingern da, diesen Mecha-Suits, die sie da haben, wie das alles ausschaut. Es sieht auch teilweise aus wie gemalt in einem Anime, wenn die Sentinels das erste Mal angreifen. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich es liebe. Ich liebe Bane, also menschlich gewordenen Smith in diesem Film.
Das fand ich alles super, ja.
Das und dass bei Neo diese Grenzen noch mehr verschwimmen zwischen wo enden seine Fähigkeiten eigentlich. Und er kann ja Smiths Kodierung sehen, selbst nachdem er sein Augenlicht verliert. Oder ich mag die Eröffnungsszene, dass er wie im Fegefeuer gefangen gehalten wird, da von diesem Trainman, der für den Merowinger arbeitet, der mittlerweile einfach nur noch Satan und Lucifer repräsentieren soll. Und auch im Club Hell, ich weiß, sehr subtil, da seine Party schmeißt. Das finde ich eigentlich alles super, super, super stark. Das Einzige ist, der Film muss nicht so lang sein für das, was er ist, weil die Schlachtszenen sind an sich nicht schlecht, aber die Figuren sind halt uninteressant. Ich mag aber gleichzeitig, wie sie das so mit Morpheus zu Ende erzählen. Ich finde, der Film hat so ein paar Momente, die mich auf emotionaler Ebene echt abholen, gerade wenn Morpheus zum Schluss sieht, wie sein Traum wahr wird und die Tränen so ein bisschen runterrollen und der gleichzeitig sagt, okay, Neo hat sich für uns geopfert. Wahnsinn. Und du hast es davor schon erwähnt, dieser monumentale Kampf zwischen Smith und Neo. Und Smith ist auch Version von der Matrix, weil er die ganze Smith ist eine Gefahr geworden für alle. Ich finde es halt auch geil, dass so der Krieg endet.
Genau.
Weil Smith ist nicht nur eine Bedrohung für die Menschen, sondern auch für die Maschinen.
Genau.
Dann gibt es einen Kompromiss zwischen diesem Maschinenkopf, den ich immer ein bisschen lächerlich finde.
Deus Ex Machina. Ja, der heißt ja sogar
genau so.
Deus Ex Machina. Und das fand ich aber, wie gesagt, diese ganzen Neo-Aspekte mochte ich wirklich sehr gerne. Auch, dass wir tatsächlich so diesen Blick auf diese Maschinenstadt bekommen.
Ja.
So, das, und er ja dann auch mit Trinity auch nochmal über diese Felder fliegt, die wir ja nur aus dem ersten Teil aus der Erzählung von Morpheus kennengelernt haben. Und das jetzt hier nochmal zu sehen und ich, wie gesagt, der riesengroße Kopf, der da auch noch gebildet wird aus diesen
Nano-Dingern da
komischen
so.
Robotern, wirkt ein bisschen albern, aber das wiederum mochte ich irgendwie. Das fand ich alles so, das sah optisch auch sehr cool aus und führt ja dann, wie gesagt, auch zu diesem absolut banane Kampf.
Freezer versus Son Goku, 1:1. Halt mal die Szene, wirklich, also Dragon Ball Fans da draußen. Wenn ihr die Szene habt, Freezer gegen Son Goku, dieser finale Kampf, den die da haben, auf dem Planeten, es ist, oh Gott, der Planet des Piccolo-Volks, Namek, genau. Das ist 1:1. Sie haben den gesehen. Es gibt sogar im Honest Trailer, werden diese zwei Kämpfe sogar gegeneinander Splitscreen gehalten.
Ja.
Und es stört mich kein bisschen. Ich weiß noch, ich habe den Film das erste Mal leider in einem Flugzeug gesehen.
Oh.
Auf einem kleinen Bildschirm. Ja, ich habe meine Familie besucht in Amerika. Es war ein langer, langer, langer Flug.
Ja.
Und alle haben geschlafen. Und ich hatte Matrix 3 nicht gesehen. Und auf einmal läuft der im Flugzeug. Und ich war trotzdem gebannt. Und bei diesem finalen Kampf, wo die sich durch Gebäude boxen und es regnet und jedes Stilmittel, das man haben kann, wird benutzt. Da hatten wir auch so leichte Turbulenzen. Ich war da so richtig drin. Und
ich finde es auch toll, dass sie zwischendurch irgendwie wie so eine Energieblasen haben, dass sie auf
einmal Kamehameha.
Dass sie nicht vom Regen und dass diese ganzen Smith-Charaktere halt auch überall in den Häusern stehen, an den Straßen stehen und diesen Kampf noch mit beobachten. Und
aber letztendlich ist das überraschend clever geschrieben. Denn wie stirbt Smith? Wie stirbt Smith? Wie kriegen sie es ja eigentlich hin? Das Orakel spricht ja davon, dass wenn diese nächsten 20 Stunden vorbei sind, wird das Schicksal von Zion und das der Maschinenwelt entweder in deinen oder in Smiths Händen liegen. Und sie lässt sich ja von Smith assimilieren, wo wir übrigens das geilste Bösewicht-Lachen ever haben, also was super ist. Und dieser Smith ist auch ein bisschen anders, weil er hat ein wenig ihre Fähigkeiten, ne? Und das Tolle ist, dass es eigentlich schon sehr clever eine Anspielung darauf, wie Smith vernichtet wird.
Ja.
Weil sie ist dann ja noch irgendwo drin. Und der Moment, wo sich die beiden Kaputt-Kamehameha und Genki-Damat haben und hast du nicht gesehen. Da ist Neo schon komplett schwach, gibt aber nicht auf. Und dann sprechen aus Smith die Worte des Orakels raus, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, Neo. Und dann checkt er, oh Gott, ich weiß, wie ich dich besiege, ich lass mich assimilieren, denn ich bin ja noch angeschlossen an die Matrix. Und das bedeutet, die Maschinen können dich dann löschen, indem sie mich löschen. Mhm. Weil wir sind eine Gleichung, wir sind beide der Auserwählte. Und das ist so clever.
Das ist echt cool.
Und deswegen, es gibt so viele Aspekte an diesem Film, die ich mag. Der Film hätte definitiv besser sein müssen. Und er ist, hat sich, ist auch nicht, er kommt nicht an den ersten ran, nicht mal ansatzweise. Aber von diesen ganzen kleinen, cleveren Ideen und auch diesem Gefühl, wir haben wirklich das Gefühl eines Finales. Und das haben wir viel zu selten, dass es sich wirklich anfühlt wie das Ende. Weshalb ich halt immer noch skeptisch bin. Und danach kommt noch ein Film. So.
Naja, aber, wie gesagt, ich finde, ich glaube, man hätte diese ganze Schlacht um Zion nicht so extrem ausarten lassen sollen, sondern wirklich sagen, klar, müssen wir das auch sehen, damit wir verstehen, dass da halt gekämpft wird. Aber ich finde, man hätte viel früher dann wieder zurückgehen müssen zu Neo, zu Trinity und diesem ganzen großen Konflikt, weil letztendlich beendet er auch diese Schlacht um Zion ja dadurch. Ne? Mhm. Und das ist einfach, wo ich mir mal denke, okay, da sind sie, was diese ganze Zion-Geschichte angeht, in meinen Augen ein bisschen zu über Bord gegangen, so. Das war mir zu viel, aber wie gesagt, alles so rund um Neo und diese Smith-Geschichte, dieses Finale zwischen den beiden ist toll, es macht halt sehr, sehr viel Spaß einfach.
Ja, es ist krass, dass gerade dieses sehr Übernatürliche und sehr Religiöse das Beste am Film ist und dass diese menschlichen Down-to-Earth-Geschichten die langweiligsten sind in diesem Film.
Ja, so. Aber weil du, wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, so, die Charaktere hast du irgendwo mal erwähnt bekommen, aber sie jucken dich nicht so wirklich, dann hast du halt eigentlich auch nur so CGI-Roboter kämpfen gegen CGI-Max und zwischendurch siehst du noch ein paar menschliche Gesichter da drin. Und
ich muss bei einer Sache immer lachen. Immer. Ne? Und zwar, ich weiß, dass das Matrix hier und da Klischees übernimmt. Und gerade aus dem Anime-Bereich und so weiter. Aber es gibt dieses eine Klischee, das sie, glaube ich, wirklich nur in den Film reingeschrieben haben, um es drin zu haben, was wirklich krass aufgesetzt sich anfühlt. Und zwar, weil es halt mit Charakteren passiert, die uns voll egal sind. Und zwar, wir haben diesen Captain Ifube, der da auch so seine Speech hält, im Grunde genommen die Rohan-Speech und so weiter und die Braveheart-Speech und alle schreien. Und er wird ja dann im Grunde genommen zerschnitten in einer ziemlich coolen Szene. Und dann, als er auf dem Boden liegt, soll dieser Junge für ihn weitermachen und dann, aber ich hab die Simulation nie bestand und ich auch nicht. Ich so, oh Gott. Also, das ist so, es ist immer der eine Moment, wo ich sage, das ist billig. Das ist wirklich billig.
Aber wie gesagt, so jetzt, wo du den Namen nochmal sagst, Mifune, das erinnert mich auch wieder daran, Toshiro Mifune war der Lieblingsschauspieler von Akira Kurosawa, der auch diesen ganzen Samurai-Film mitgespielt hat. Also selbst die Namen, wir haben ja auch Link und seine Freundin heißt Sie. So, wo ich immer gedacht, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, den Film, soll das Link und Zelda sein? Einfach nur, sie konnten sich halt den Namen Zelda nicht leisten und bei Link kommt jetzt nicht unbedingt jeder sofort darauf, dass das halt Link, der kleine Protagonist aus Zelda sein soll. Ja.
Und dann ist tatsächlich Ende. Wie endet die dann die Nummer? Also die Matrix ist nicht kaputt, sie wird wirklich gerebootet.
Ja, ja.
Dieses kleine Mädchen, dieses Programm, hat ja Neo wie so einen schönen Sonnenuntergang oder Aufgang gemacht in so einem Park. Mhm. Und die glauben auch, dass er zurückkehren wird eines Tages, weil klar, er ist der Messias, er ist Computer-Jesus.
Naja, und vor allen Dingen, ich meine, dass er zurückkommt, ist ja letztendlich auch wieder gesagt durch das, was der Architekt im zweiten Teil erzählt hat. Ne? Weil er geht ja immer davon aus, jede einzelne Version der Matrix hatte ja immer eine Version von diesem Auserwählten.
Ja, aber jetzt müsste es ja eigentlich nicht der Fall sein, weil normalerweise geht ja Zion kaputt und den gibt es, damit er ein paar befreien muss und es dann eine neue Population starten muss. Wie gesagt, es ist ganz spannend, weil das Orakel sagt ja dann auch so sehr schnell, ja, sein Monolog war ein bisschen Bullshit, was weiß er schon. So, und dass die beiden halt auch, es geht im dritten Teil, was ich sehr cool finde, es geht um, der ganze Film zeigt uns elementare Duelle. Weißt du, wir haben in Zion haben wir Morpheus und Niobe versus hier Harry Lennox, also dieses Pragmatische versus Glaube. Dann haben wir die Maschinen versus die Menschenwelt. Dann haben wir Neo versus Smith, so erneut der Auserwählte versus Inevitability. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch das Orakel und diesen Architekten. Die haben auch nur eine Sequenz zusammen. Es ist alles wie so eine Gleichung, die sich immer ausbalancieren muss. Und das, finde ich, ist im dritten teilweise sogar nonverbal gemacht. Im zweiten hätten sie dafür noch 80 Monologe für verwendet. Und das macht mir alles Spaß. Deswegen, ich kann es selber nicht glauben. Der dritte war immer dieser Film, wo ich sage, was für ein Kackende. Aber jetzt nach all diesen Jahren kann ich dem mehr abgewinnen als Teil 2.
Ich finde es nur lustig, wie wir jetzt so drüber reden, möchte man meinen, zwischen diesen Filmen liegt halt auch noch mal irgendwie ein Prozess, ne? Aber das ist ja halt alles zusammen passiert.
Also aber genau deswegen muss ich 2 mehr Punkte abziehen, weil dann war den Wachowskis absolut bewusst, weil die haben die ja back-to-back gedreht, dass 2 Füller ist. Mhm. Und das alles so, ja, Neo, du bist halt nur, das ist alles nur ein weiterer Teil der Kontrolle. Das ist der ganze Film.
Naja.
Und 3 sagt, nö.
Ja, da glaube ich, sind wir so bei diesem Problem, was wir auch schon gesagt haben, dass 3 theoretisch hätte kürzer sein können. Das heißt, eigentlich hättest du sagen können, okay, man hätte 2 und 3 gut als einen Film machen können. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil es halt einfach cooler klingt zu sagen, oh, wir machen die Matrix-Trilogie.
Voll.
Ist es denn natürlich so, wie, was man jetzt hier so häufig hat, so das große Finale wird dann immer noch mal in 2 gesplittet.
Genau.
Und ich habe bis jetzt noch keine Reihe so gefunden, wo ich wirklich sage, okay, hier hat es jetzt krass Sinn gemacht, dass man dieses Finale wirklich in 2 splittet.
Wo es mir gut gefallen hat, und es überrascht mich selbst, war Harry Potter.
Ja.
Überraschend, weil ich fand, weil es waren immer auch 2 unterschiedliche Filme. Der erste war so ein ruhiges Charakterdrama und noch Selbstfindung und der zweite war ein Kriegsepos. Und ich finde, das hat gut zusammengepasst und ich glaube, hätte ich nicht diesen emotionalen Punch von Part 1 gehabt, wäre mir diese große Schlacht in Teil 2 egal gewesen. Und die darf mir halt nicht egal sein, weißt du?
So. Ja, gut, das ist, aber zum Beispiel, wenn ich überlege, ich glaube, diese Tribute von Panem.
Das war furchtbar.
Das war, da haben sie genau den gleichen Weg versucht zu wählen, zu sagen, okay, im ersten machen wir es emotional und im zweiten Teil ist es dann Action-Bumm.
Der erste ist halt nur ein Trailer für Teil 2.
Genau.
Und der erste ist passiert viel zu wenig, als dass du ihn, als dass es einen eigenen Film rechtfertigt. Zum Beispiel Harry Potter-Vergleich. Viele sagen, da passiert auch so wenig. Ich so, ja, aber da passiert so viel auf Charakterebene. Und in Hunger Games nicht. Nee. In Hunger Games Part 1, das ist ein Film, den könntest du 35 Minuten nehmen und die ranhängen an Mockingjay Part 2 und genau, dann wäre die Nummer runder gewesen.
Das sage ich mir auch immer wieder, ja. Ja, was würdest du denn Matrix 3 geben?
Ich glaube, ich rudere ein bisschen zurück nach allem, was ich gerade gesagt habe. Ich gebe jetzt Teil 2 nur noch 3 von 5 und also Teil 2 kriegt 3 von 5 und Teil 3 kriegt 3,5.
Okay, gut. Ja, ich bleibe bei meinen 3,5 für Teil 2 trotzdem und gebe dem jetzt hier 3.
Okay. Aber es ist ja beides positiv.
Ja, absolut. Krass, also wie gesagt, ne? Ich war auch erstaunt so. Also es lohnt sich doch manchmal nochmal Filme, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, nochmal zu gucken. Yves und ich, wir hatten ja die große Erkenntnis, als wir Aquaman irgendwie nochmal geschaut haben. Also du hast ihn ja zuerst geguckt und dann gemeint, ey Sebastian, wenn du den unter diesen und diesen Gesichtspunkten betrachtest, ist das ein richtig unterhaltsamer, guter Film.
Ja, wenn man ihn sieht als Fast and Furious meets Herr der Ringe.
Ja. Ja. Und bevor wir jetzt gleich über den Matrix 4 reden, du hast es vorhin ganz kurz schon mal erwähnt, es gibt da ja noch so etwas, das nennt sich Animatrix. Mhm. Das für alle da draußen, das ist wie Netflixes Love, Death and Robots oder wie jetzt vor kurzem, was Disney rausgebracht hat, Star Wars Visions.
Ja.
Also wir haben, ich glaube, es sind 9 oder 10?
Ich meine, es sind 9.
Also wir haben auf jeden Fall verschiedene kleine Kurzfilme, die alle auch in der Welt der Matrix und in dem Ganzen drumherum angesiedelt sind. Es sind auch Anime-Regisseure, also es sind auch Anime-Trickfilme. Auch ähnlich wie jetzt bei Star Wars Visions auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise animiert. Also es gibt diese eine ja wirklich fast komplett computeranimierte Geschichte, die so ein bisschen an diesen Final Fantasy Film erinnert, dann...
Und das ist auch der größte Bezug zu dem Film. Das ist dieser The Last Flight of the Osiris und deswegen wurde der auch im Kino gezeigt.
Nee, so. Ich rede aber tatsächlich von, es gibt diese eine Trainingssequenz.
Das ist das.
Ach, das ist
The
das.
The Last Flight of the Osiris ist ein Pärchen, das erste zusammen kämpft und sich ein bisschen dabei auszieht und flirtet. Ja, ja. Und dann sind das aber die Ersten, die mitkriegen, dass die Maschinen graben.
Ah, okay.
Und sie bringt diese Message noch raus und wirft die in wie so einen Briefkasten in der Matrix und dann stirbt sie, weil die Sentinels sie kaputt machen. Mhm. Und wenn Matrix 2 anfängt, dann hat Niobe diese Diskette in der Hand und sagt, das sind die letzten Aufnahmen der Osiris. Und deswegen The Last Flight of the Osiris. Okay.
Also ihr seht, sie haben hier auch einen größeren Bezug, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, Eve, so um einige Dinge zu verstehen, sollte man an die Matrix vorher gesehen haben. Ich habe den, glaube ich, auch erst dann nach Teil 2 und 3 gesehen.
Ich vor 3.
Und bin aber tatsächlich begeistert gewesen. Also diese ganzen Aspekte, weil hier auch wirklich, es geht mal nur um die Maschinen, dann geht es wirklich nur um die Menschen. Es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt ja dann auch diesen einen Sportler, diesen Läufer.
Das ist mein Lieblingsteil.
Der sich da ja auch irgendwie Zeug spritzt, um immer noch schneller und schneller in dieser Matrix zu werden. Und ich muss sagen, da zeigt sich auch wieder, ich glaube, wenn man die Matrix heute gemacht hätte, hätte man das wahrscheinlich alles noch viel größer ausgeschlachtet, weil Animatrix zeigt einfach, was du alles noch hättest machen können, weil theoretisch so ein Prequel, wie ging das alles los, gibt es ja eine Animatrix.
The Second Renaissance, genau. Part 1 and 2.
Aber theoretisch hätte man das ja auch groß als Film auffahren können. Aber ich bin ganz happy, dass man wirklich nur diese Animatrix-Kurzgeschichten hat, die fantastisch funktionieren. Also.
Ja, und sie beleuchten halt auch ein paar Aspekte von der Matrix, die eigentlich extrem simpel sind, aber mega spannend sind. Ich weiß, es gibt eine Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber da ist in irgendeinem Gebäude funktioniert die Gravitation nicht richtig. Mhm. Das heißt, da kannst du wie schweben, wenn du da in so eine da rumhüpfst. Und das machen halt kleine Kinder und die möchten dann da spielen. Und dann kommen da die Agenten rein und regeln das alles und danach können die da halt nicht mehr spielen. Und das ist mega spannend. Den Athleten hast du schon sehr geil erwähnt, der ja sich so überanstrengt beim Laufen, dass er kurz wach wird und erkennt, wow, mein Leben ist eine Lüge. Und wenn er zum Schluss Freiheit schreit, Gänsehaut über den ganzen Rücken, dann die Detective Story, die ist super, mit Callback stilistisch zu Teil 1, aber voll Crime Noir mit einem Detective, mit einer lockeren Krawatte, raucht, hat eine Katze und wird aufmerksam auf eine Trinity. Und das ist ziemlich geil. Also ja, ich mag diese Stories sehr gerne.
Ja, und vor allem da verneigen sich die Wachowskis halt eigentlich noch mal explizit vor dem, was sie ja beeinflusst hat, nämlich Anime. Und deswegen, guckt euch, wenn ihr Animatrix irgendwo findet, guckt es euch auch an. Ist, glaube ich, mittlerweile echt schwierig geworden, das zu finden. Ne? Also ich habe es jetzt irgendwie auf Amazon Prime mir ausgeliehen und da dann halt irgendwie gesehen. Deswegen.
Was gibst du Animatrix?
Animatrix würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar 4 von 5 geben.
Ich auch.
Weil das ist wirklich einfach interessantes Konzept und man sieht es ja jetzt wieder, dass es wieder aufkommt mit Star Wars Visions, mit hier Love, Death and Robot. Deswegen, also das finde ich ein ganz, ganz spannendes Konzept. Ja, und dann, ich habe vorhin mal geguckt, was die Wachowskis denn so nach Matrix gemacht haben. Und es ist, 2005 kam ja dann V wie Vendetta.
Ja, aber den haben sie nur produziert, oder?
Nee, ich meine, dass sie da auch wirklich Regie geführt haben.
Wirklich?
Ja. Okay. Dann auf jeden Fall, oder ich weiß nicht.
Ich meine nicht.
Nicht? Okay, gut. Na, auf jeden Fall, dann, aber wo sie Regie geführt haben, ist Speed Racer.
Ja.
Den habe ich tatsächlich nie gesehen.
Ich schon.
Und? Taucht da was?
Nein. Die Actionsequenzen sind gut.
Ja,
okay. Die Actionsequenzen, also übrigens Matthew Fox ist lost.
Ich weiß, das weiß ich.
Und er, deswegen, es gibt eine Szene, wo er einen guten One-Take hat mit dem Kampf Und da sehen wir, er kann es ja eigentlich, was diesen Alex Cross-Film umso trauriger macht, wo das, dieser Shaky Cam und dieser Scheiß, wo man nichts erkennt.
Also das Matthew Fox, dass aus dem nichts mehr geworden ist. Nee. Hast du World War Z gesehen?
Ja, er war Soldat Nummer 2.
Ja, wo ich mir dachte, was zur Hölle? Du warst Jack. Du hast uns von der Insel geholt und jetzt spielst du hier irgendwie Statist Nummer 3 bei irgendeinem großen Brad Pitt Hollywood Blockbuster. Gut, welchen ich tatsächlich auch nicht gesehen habe, den 2012er Cloud Atlas.
Ja, habe ich gesehen.
An den traue ich mich nach wie vor nicht ran, weil ich das Buch halt so liebe. Und ich finde, das Buch ist wirklich von David Mitchell, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Der aber ja zumindest sehr viel mittlerweile als Schreiberling auch für die Wachowskis arbeitet, der sogar an Matrix 4 mitgeschrieben hat, weswegen ich da mir denke, okay, vielleicht wird es was. Was sagst du zu Cloud Atlas? Taugt auch. Er schüttelt den Kopf.
Also, ich habe Respekt vor dem Film, weil der war visuell beeindruckend und wollte auch eine wirklich spannende Geschichte erzählen von Parallelen über Generationen und die Idee von Wiedergeburt. Aber der Film war ein wundervolles Chaos. Anders kann man sich sagen. Der Film war komplett chaotisch, und war auch zu viel, war auch zu lang und war echt erneut sehr bedeutungsschwanger.
Ja, und das ist halt so, deswegen traue ich mich an diesen Film nicht ran, weil, wie gesagt, das Buch ist wirklich großartig. Das Buch vollführt so eine Dreieckshandlung. Also sprich, du fängst irgendwann, glaube ich, mit irgendeinem Schiffarzt im 17. Jahrhundert an oder
das
so.
Das hast du dort auch, ja.
Dann, genau, und dann kommt das nächste Kapitel, spielt schon ein paar hundert Jahre weiter. Und ein kleines Element aus diesem ersten Kapitel findet sich hier dann wieder. Halt auch immer so dieses Wiedergeburten-Thema und irgendwas von dir überlebt immer. Und das zieht sich halt durch bis zu an der Spitze irgendwann im Jahr, irgendwann nach irgendeiner großen Apokalypse. Ich weiß, im Film, glaube ich, ist das denn die ganze Tom Hanks Storyline.
Tom Hanks ist in allen Stories. Das ist ja die Sache.
Ach so,
aber
zumindest seine postapokalyptische. Und das Spannende am Buch ist dann geht das Buch halt rückwärts wieder zurück und das letzte Kapitel spielt dann halt wieder bei diesem Schiffarzt von 1700, hast du nicht gesehen.
Ja, das Problem ist, dieser Film, ich glaube, der hat 4 oder 5 Storylines und die springen halt komplett wild durcheinander.
Ja, ja, und das hast du halt im Buch nicht so krass, als ich das dann auch gehört habe, dass das halt so extrem verschwurbelt ist.
Und es ist auch nicht gut getimed und gepaced. Also es bedeutet, manchmal haben wir 2 Minuten davon, 15 Minuten davon, dann irgendwie 5 Minuten wieder von einer anderen, dann gefühlt 60 Sekunden also es macht einen schon so ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Ich find erneut, es ist ein sehr ambitioniertes Projekt und verdient auch irgendwo Respekt dafür und ist schauspielerisch auch toll und wie fast alles von den Wachowskis ist es auch visuell schwer beeindruckend. Aber nochmal gebe ich mir den nicht. Ja. So.
Irgendwann muss ich ihn mir mal geben, einfach nur so. Ja, und dann haben wir 2015 ein visuell beeindruckendes Wachowski-Werk, aber sonst mit nichts weiter beeindruckend, Jupiter Ascending, mit Channing Tatum und Mila Kunis und Eddie Redmayne in seiner flüsternden, schreienden Performance. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film damals, weil die Trailer sahen alle toll aus. Aber wenn man dann diesen fertigen Film gesehen hat, das war wirklich, es sah auch wieder toll aus. Ja. Diese ganzen Science-Fiction-Welten und so. Aber buff, also ich könnte nicht mal mehr wirklich, Mila Kunis ist irgendeine Prinzessin und muss von Channing Tatum beschützt werden.
Und ganz viel Toiletten putzen.
Ja, also gut, ja, also die Wachowskis sind doch auch so ein bisschen Hit und Miss auf jeden Fall, aber große Visionäre, was halt das Bildliche angeht.
Das stimmt.
Und aber ich glaube, Lily Wachowski hat sich, achso, Sense8 haben wir noch vergessen. Das habe ich auch nicht gesehen, diese Netflix-Serie.
Hör ich gemixtes.
Und aber Lily Wachowski hat sich ja dann eher irgendwann so ein bisschen von all dem zurückgezogen. Deswegen kommt jetzt ja Matrix 4, Matrix Resurrections, nur noch unter der Regie von ihrer Schwester Lana Wachowski. Mhm. Dazu haben wir jetzt den ersten Trailer gesehen.
Ja.
Wie stehen wir zu Matrix 4?
Skeptisch ist das Wort. Also ich bin weder, ich habe weder eine Anti-Haltung, noch bin ich mega gehypt. Ich muss aber sagen, dafür, dass mich ein Trailer nicht wirklich gehypt hat. Das Wort, das ich trotzdem habe, ist Neugierde. Ich bin sehr gespannt, was man sich da ausgedacht hat. Ich habe ein bisschen Angst. Also der Trailer sieht so sehr aus wie, ja, wir haben einen neuen Force Awakens Trailer. Also es wirkt sehr wie ein Reboot von Matrix 1. Wir haben erneut die Matrix. Klar, es gibt ein paar Anspielungen visuelle auf das Ende von Teil 3. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch da diesen Park und diesen Sonnenaufgang. Neo ist wieder in dieser Welt. Anscheinend ist er ja, es gibt ja schon einiges, was so im Internet besprochen wird. Das möchte ich jetzt aber nicht besprechen, weil vieles davon könnten tatsächlich Leaks sein. Und deswegen halte ich da jetzt meinen Mund.
Na gut, aber so Theorien können wir ja aufstellen. Also es deutet sich ja zumindest, der Trailer deutet ja zumindest darauf hin, dass man Neo ganz offensichtlich irgendwie handzahm hält. Also wir haben ja Neil Patrick Harris als den Psychiater, der ja auch diese blaue
plakative
Brille aufhat. Die Pillen, die Thomas Anderson die ganze Zeit schlucken muss, sind halt auch diese blauen Pillen. Es gibt ja dann später auch im Trailer mit hier Yahya Abdul-Mateen dem Zweiten, der ja hier offensichtlich eine jüngere Version von Morpheus spielen wird.
Das kann aber Sinn ergeben, weil ist ja eh alles, was du in der Matrix bist, ja nur ein Avatar. Also es kann sein, dass wir ein Surprise-Cameo von Lawrence Fishburne haben. Es ist ja möglich. Vielleicht kann er einfach seine Stunts nicht mehr so krass machen und für die Action-Szene übernimmt dann halt der Jüngere.
Und der hat ja so diese gleiche Szene auch mit hier blauer Pille, rote Pille.
Und es würde mich nicht wundern, wenn Priyanka Chopra das kleine Mädchen ist. Das würde mich nicht wundern, weil sie lächelt ihn an und hat das Buch Alice in Wonderland für ihn.
Also nee, sie hat sogar, ich habe nochmal geguckt, sie hat nicht Alice in Wonderland, sie hat tatsächlich Alice in Wonderland Through the Looking Glass.
Ah, okay,
also sie hat sogar den zweiten Teil von Alice in Wonderland, was natürlich auch irgendwo nochmal doppelt witzig ist.
Und Trinity ist zurück?
Genau, nur erkennt sie ihn offensichtlich in der Matrix nicht.
Die haben sowas wie ein kleines Déjà-vu und da spielt man ja auch erneut mit Katzen im Trailer, wenn sich eine Katze irgendwie zweimal schüttelt. Was witzig war, Katze allein war nie das Symbol eines Déjà-vus. Das haben die Wachowskis selbst total vergessen, glaube ich.
Ja.
Weil Neo hat im ersten Film eine Katze gesehen, die sich schüttelt. Und kurz dann auch darauf nochmal. Und hat er gesagt, oh, ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, es war nicht, oh, ich habe eine Katze gesehen. Sondern es war ein Déjà-vu. Das heißt generell, wenn du etwas zweimal hintereinander siehst, ist es eine Umprogrammierung der Matrix. Aber
es ist so lustig, weil ich habe ja auch eine Trailer-Analyse für Filmstarts gemacht. Und habe halt auch In meinem Video sage ich zuerst noch so, oh, und dann läuft da zweimal die Katze lang, also ein Déjà-vu. Und deswegen, weil die Katze da lang läuft, und dann habe ich es rausgecuttet, weil mir auch bewusst wurde, nein, es ist nicht die Katze, die quasi der Fehler in der Matrix ist, sondern die Tatsache, dass sie halt auf einmal zweimal hintereinander irgendwie da lang läuft.
Ja, und genau das Gleiche machen sie ja in Matrix 3, wenn diese Matrix gerebootet wird, haben wir auch die Katze, die sich zweimal schüttelt. Ja. So. Also anscheinend in der Matrix ist ein Déjà-vu immer nur eine Katze, die sich zweimal schüttelt. Da haben sich die Wachowskis damals schon in eine Box geschrieben und müssen es ja. Deswegen, dieser Film hat sehr viel, was South Park als Member Berries beschreiben würde. Gleichzeitig finde ich überraschend, das ist immer das, was wir gerade, ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast schon läuft, lange wahrscheinlich, gelobt haben, ist der visuelle Stil der Wachowskis. Und ich finde, dieser Film sieht erstmal optisch nicht beeindruckend aus. Er sieht überraschend geleckt, poliert und künstlich aus. Ich so, oh, no shit, künstlich, Matrix. Nein, aber der andere Matrix-Stil war so ein bisschen mehr gritty und die Action hat sich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, handgemachter angefühlt. Das sieht jetzt sehr aus nach, es sieht marvelisiert aus.
Na, ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht auch so ein bisschen so dieses Stilelement ist, weil wir ja einen Thomas Anderson hier sehen, der ja offensichtlich durch diese vielen blauen Pillen so ein bisschen abgestumpft ist. Da gibt es ja dann auch diese sehr plakativen Bilder mit ihm in diesem Fahrstuhl, wo alle Leute um ihn herum auf ihre bläulich schimmernden Telefonbildschirme schauen.
Ah, etwas, was man in der wahren Welt übrigens nie sieht.
Nein, natürlich nicht. Und die Action muss ich aber doch sagen. Ich glaube, wir haben Gemma Chan dann auch irgendwie als eine neue Darstellerin da. So die Action fand ich, sah durchaus sehr unterhaltsam aus. Viele Actionsequenzen haben aber halt, wie du schon gesagt hast, wirklich auch so diesen Member-Berry-Effekt, weil wir sehen Trinity und Neo schon wieder auf irgendeinem Hochhaus und dann gibt es wieder Hubschrauber und das ist alles irgendwie so, Teil 1 und...
Ich glaube, korrigier mich da, aber ich glaube, was vielen Leuten jetzt schon sehr auffällt, ist, dass Keanu Reeves für diesen Film nichts von seinem John Wick-Look abgelegt hat. Absolut gar nichts. Mhm. Und
ich glaube, das liegt aber auch daran, weil er ja wirklich kurz danach sofort mit den Dreharbeiten zu John Wick 4 angefangen hat.
Okay, fair. Aber er hat ja auch Bill und Ted 3 gemacht, okay? Und dafür hat er sich zumindest den Bart abgemacht. Ja. Und dann habe ich schon wirklich Ted gesehen. Mhm. Und hier fällt es mir gerade im Trailer schwer, Neo zu sehen und nicht Mr. Wick zu sehen. Und ich hoffe, dass sich das nie, dass sich es trotzdem anfühlen wird wie Neo und nicht wie John Wick.
Oder es kommt so weit, dass die Wachowskis
so hier Meta jetzt, werden.
Nein, dass sie, weil es gibt ja diese Theorie zu den John Wick-Filmen, die besagen, das ist basiert eigentlich wirklich nur da auf der Tatsache, dass Keanu Reeves da mitspielt,
und Lawrence
die
Fishburne.
Besagen, dass die John Wick-Filme auch in der Matrix spielen, weil die krassen Shootouts und so, es kommt gefühlt nie Polizei vorbei, es juckt die ganzen New Yorker dann nicht, wenn gerade irgendwie Leute auf Motorrädern hinter einem Pferd herjagen oder sonst irgendwas, und die ganze Außenwelt scheint so ein bisschen so, ja, da passiert irgendwie Zeug, aber wir reagieren nicht drauf. Und da gibt es ja diese Theorie, ich meine, es wäre Gaga. Und ich wäre der Erste, der schreien würde, okay, hört auf.
So, aber es sind auch zwei unterschiedliche Filmstudios, oder nicht? Es ist nicht Universal, das eine, und Warner Brothers das andere.
Ja, deswegen ist es ja auch nur eine Filmtheorie. So. Aber da gehe ich vollkommen mit. So, wenn man jetzt so diesen Matrix 4-Trailer anschaut und dann Keanu Reeves sieht, halt mit diesen langen Haaren, mit seinem buschigen Bart, so, dann denke ich auch so, ja, okay, vielleicht hätte man ihn vorher noch mal rasieren können, aber vielleicht hatten sie Angst, so einen Henry Cavill-Bart-Fiasko zu haben, weil sie dann für John Wick irgendwie hätten das nachmachen müssen oder keine Ahnung was. Also, naja, also wir sind gespannt. Es wird sicherlich auch dazu dann einen Podcast hier geben zu Matrix 4. Ja, ich glaube, damit sind wir durch.
Wir haben echt viel heute über Matrix. Aber gut, es sind Meilensteine der Filmgeschichte, man kann nicht anders, oder?
Ja, und komm, es sind drei Filme. Sonst reden wir über einen Film und dann nicht mal unbedingt so lange.
Drei Filme, ein Anime, der auch noch aus mehreren Episoden besteht, und noch kurz unsere Prognose für Matrix 4. Letzte Frage, glaubst du, der wird gut?
Ich wünsche es mir. Der Trailer hat mich zumindest neugierig gemacht. Der Trailer hat mich jetzt noch nicht so krass umgehauen, aber das finde ich auch erstmal gut, dass es jetzt halt wirklich nur so ein Teaser ist, dass man so ein bisschen sieht, wie das alles irgendwie aussehen kann. Mhm. Ich hoffe einfach, dass sie eine gute Story haben und dass wir hier nicht dieses Star Wars Problem bekommen, dass all unsere Fantheorien cooler klingen als das, was wir am Ende im fertigen Film bekommen. Deswegen, ich bin vorsichtig optimistisch und hoffe einfach mal, dass, ich meine, es sind wenigstens alle wieder mit am Start, bis auf Lily Wachowski, aber es sind ja
Hugo Weaving ist auch nicht am Start und Lawrence Fishburne ist auch nicht am
Start. Ja, aber so Lawrence Fishburne, hast du ja selbst gesagt, könnte vielleicht keine, aber wir haben zumindest so die Hauptmacher vor und hinter der Kamera sind irgendwo mit dabei und das finde ich schon
mal nicht schlecht. Allein nach der Matrix-Regel, wenn die beiden eine Gleichung sind, müsste der andere auch wieder da sein. Wie gesagt, ich bin ich bin diesmal pessimistisch, nochmal, weil ich habe mich in der Vergangenheit zu häufig gehypt auf diese späten Fortsetzungen und wurde immer und immer und immer wieder enttäuscht. Es gibt natürlich tolle Ausnahmen, die Regel bestätigen. Deswegen gehe ich diesmal ohne jegliche Erwartung rein. Mhm. Ich gehe davon aus, dass für mich Matrix 3 der Abschluss der Saga ist. Und das ist ein Abschluss, den ich jetzt nach dem erneuten Gucken sogar sehr zu schätzen weiß. Mhm. Und wenn Matrix 4 dann was Gutes ist, sage ich, wow, das ist Scream 4. Mhm. Das geht ja doch. So, und wenn es Mist ist, sage ich, okay, dann lasse ich mich nicht davon beleidigen.
Es ist wie mit der Idee, dass man nach Indiana Jones 3 noch einen vierten Film machen würde. Ne?
Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir werden auf diesen vierten Teil zurückgucken und sagen, war der gar nicht, wenn Teil 5 kommt. Haben wir auch bei Die Hard gemacht. Also.
Ja. Ja gut, schauen wir mal. So, das war es auf jeden Fall von Matrix. Yves, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Für alle, die sich wundern, nein, das hier ist keine veränderte Ausgabe von Nerd und Kultur, weil das gibt's ja bei euch trotzdem noch mit Marco, richtig?
Richtig, richtig. Wir werden heute auch noch einen Podcast aufnehmen zu Squid Game.
Ja, aber den haben die Leute ja theoretisch schon gehört, wenn sie diesen Matrix-Podcast hören.
Okay, ja, cool. Also danke fürs Einschalten.
Ich weiß gar nicht, was ihr danach, wisst ihr schon, was ihr danach, weil dann könntest du hier jetzt den Teaser für danach geben.
Oh Gott, ich sag's ganz ehrlich, Marco ist der Organisierte von uns beiden und ich bin derjenige, der dann ganz viel labert.
Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir schicken auch nochmal Grüße raus an Daniel, der sich diesen Podcast hoffentlich anhört und sich nicht zu sehr für unsere Auswüchse zu Matrix hier schämt, weil ich hätte ihn gern dabei gehabt, weil er scheint ja noch der wesentlich größere Matrix-Fan von uns beiden hier zu sein. Wie gesagt, wenn ihr seinen Insta-Kanal findet, dann guckt euch dieses Bild an. Das ist
für Matrix 4 wirst du da sein.
Genau, da
vielleicht wird es ein Sequel von diesem Podcast sein. Und dann bist du der Architekt.
Genau, ja. Weil das Sequel muss ja immer noch einen draufsetzen. Und dieses eine draufgesetzt bist dann du, Daniel. Also in diesem Sinne nochmal gute Besserung. Und ja, vielen Dank geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Das freut uns wirklich wahnsinnig sehr. Wir würden uns auch immer wieder freuen, wenn ihr uns auf eurer Apple, iPod, Podcast-App, wie auch immer, eine Bewertung dalassen, eine Review dalassen, damit wir hier vielleicht auch mal ein bisschen in den Charts nach oben steigen, hust, hust. Das freut uns natürlich sehr. Und ihr könnt natürlich auch Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Über Leserpost von euch freuen wir uns natürlich auch. Und ja, damit verabschiede ich mich. Ich überlege gerade, worüber wir nächste Woche sprechen, aber da wir jetzt hier, ich glaube, wir reden nächstes Mal über Venom 2, meine ich. Venom 2 oder Halloween Kills, aber ich glaube, wir reden zuerst über Venom 2. Lasst euch überraschen. Ich habe auf jeden Fall die nächsten beiden Podcasts in irgendeiner Weise ein bisschen angeteasert. Geht ins Kino, guckt ganz viele Filme, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.